Herzlich willkommen zu Alternativlos, die Folge Nr.
53.
53. Wir dachten uns, wir machen mal wieder eine so allgemeine Folge, nachdem die letzte ja doch ein bisschen sehr speziell war.
Ja, wir haben eigentlich kein spezielles Thema gehabt und sind jetzt so ein bisschen inspiriert davon, dass gestern die Alarme losgingen.
Genau, gestern war in Berlin
Klaxon, so die Mobiltelefone meinten plötzlich so.
Genau, du hast ja gerade eine kulturelle Gesamterfahrung, die.
Ich wohnte da im Einzugsgebiet von einer Giftwolke, die über West-Berlin zog. Und ich habe mir dann bei der Gelegenheit gedacht, das erinnert mich an Fallout. Ja, weil Fallout ist so eine Videospielserie, die gerade verfilmt wurde bei Amazon. Und die spielt in einem Paralleluniversum, was eigentlich immer eine satirische Überspitzung war und natürlich Videospiel und so weiter mit der Realität nicht viel zu tun hatte. Aber so in letzter Zeit beobachte ich doch so ein paar Parallelen, die mich ein bisschen unruhig machen. Also bei Fallout geht's um eine Zukunft in 200 Jahren, nachdem in einem so amerikanischen Techno-Optimismus irgendwie aus den 60er Jahren so mit Atomzeitalter, alles wird super, irgendwie einen Atomkrieg die Welt dezimiert hat, gab's lauter Vaults, so Untergrundbunker. Und die Überlebenden aus den Vaults kommen jetzt langsam raus, wenn es welche gab, denn nicht alle Vaults haben überlebt natürlich. Und die Spiele sind halt immer aus der Perspektive von einem, der gerade aus dem Vault rauskriecht und der sozusagen erlebt, wie die Welt jetzt aussieht. Und die Welt hat halt irgendwie Radioaktivität natürlich und irgendwie mutierte Tiere und alles Mögliche. Aber es hat halt auch so ein paar andere Sachen, ja. Die erste Sache war, es gibt kein Geld mehr. Weil das waren halt so Papierschnipsel. Die findet man gelegentlich noch, aber die haben keinen Wert mehr. Stattdessen handelt man jetzt mit Bottle Caps, also das sind so die
Kronkorken.
Die Kronkorken von Sodaflaschen. Deswegen habe ich hier auch extra meine mitgebracht. Und das haben wir jetzt zwar nicht, aber wenn man mal so im Berliner Straßenbild sich umguckt, dann sieht man ganz viele Leute, die irgendwie mit Flaschen rumlaufen, die sie eingesammelt haben. Das heißt, auf eine gewisse Art, finde ich, haben wir schon. So Bargeld wird auch immer weniger wichtig, wird abgeschafft.
Ich glaube, das ist ein nicht einheitlicher Trend. Also
ja,
wenn ich mich so umgucke, also nicht nur in Berlin, sondern auch in anderen Städten, gibt es so zwei Sorten Restaurants. Die einen sagen Cash only.
Und die anderen sagen kein Cash.
Und die anderen sagen irgendwie Card only. Und dann gibt es noch so die dazwischen, die sagen irgendwie Karte erst ab 10 Euro oder sowas. Und diese verfolgen sozusagen sehr grundsätzlich unterschiedliche Philosophien zu diesem Thema. Die einen sagen halt offensichtlich, okay, wir nehmen nur Cash, weil wir keine Lust darauf haben, dass irgendwie jede Transaktion komplett registriert ist und wir irgendwie unseren Schwarzgeld-Flexibilisierungspuffer brauchen, um irgendwie diesen Laden ökonomisch zu betreiben. Und die anderen sagen, wir wollen die Cash-Handling-Kosten nicht haben, also die Kosten, die man hat, wenn man Bargeld zählen und sich mit dem Bargeldschwund durch das Personal auseinandersetzen muss und den Werttransport und so weiter. Und das ist ganz interessant. Ich bin noch nicht so sicher, welche Fraktion am Ende gewinnt. Also überall sonst gewinnt ja die Kartenfraktion, aber ich glaube, so in Deutschland ist das noch nicht ausgemacht.
Also auf der einen Seite ist Deutschland, wirkt zumindest, also besonders bei mir, weil ich habe die halt alle in meiner Mailbox. Ja, wenn ich mal wieder über Bargeld rede, dann kommen die ganzen Bargeld, wird abgeschafft, irgendwie Weltregierungsleute in meine Mailbox. Aber ich beobachte halt auf der anderen Seite, dass die Kartenzahlung inzwischen so weit optimiert ist, dass es halt wirklich auch schneller ist, als wenn die Leute da ihr Portemonnaie rausholen. Ja, also inzwischen an der Supermarktkasse.
Die Touchless.
Genau, an der Supermarktkasse inzwischen, wenn da jemand irgendwie in seine Hosentasche greift und irgendwie die Geldscheine rausholt, so, dann wird die Kasse, die Schlange hinter ihm unruhig, so, weil, oh nee, weißt du, so, und dann so, ja, ich muss jetzt hier gucken, ob ich noch Münzen habe, die passen, weißt du, so, und dann, nee, das war aber die falsche Münze, das sind dann meistens noch vielleicht noch ältere Leute, die irgendwie das nicht mehr so genau sehen können, und dann so geht das hin und her, und so, also die Toleranz dafür, dass vor dir in der Schlange jemand mit Bargeld zahlt, glaube ich, beobachten zu können, sinkt.
Also es gibt ja noch dieses andere Phänomen, dass nämlich dadurch, dass die Banken ja ihre Filialen zumachen und die Geldautomaten ja inzwischen nur noch von irgendwie so Abzockern betrieben werden, die 5 Euro pro Transaktion nehmen,
ja,
nehmen ja viele Leute ihr Bargeld inzwischen im Supermarkt mit.
Ja, es gibt auch gar keine Möglichkeit mehr. Also ich habe bei mir neulich mal geguckt, wo eigentlich die nächste Bankfiliale ist. Ich war umzingelt von Banken früher. Da gab es mindestens 8 oder 10 oder so direkt in so 100 Meter, 150 Meter Laufabstand.
Du wohnst ja auch in so einer Gegend, wo man halt irgendwie
wo viel Bargeld
brauchte, ja, genau.
Naja, also. den Subtext. Nee, aber also inzwischen ist da gar keine mehr, ja. Die sind alle weg. Sogar die Sparkasse und die Volksbanken haben ihre Filialen dezimiert. Da ist einfach nichts mehr, ja. So, das heißt, du kannst auch eigentlich nur noch Nicht nur kannst du eigentlich nur noch einen Supermarkt abheben, wenn du bei deiner Bank irgendwie die Geldautomaten oder Abhebsuche benutzt. Mhm. Da zeigen sie dir inzwischen die Supermärkte an, als seien das Bankfilialen. Das heißt, das ist einfach auch, hat es einfach abgelöst. Also das mit den Supermärkten, das ist inzwischen so der One-Stop-Shop, wie man so schön sagt. Da holst du dein Bargeld und da gibst du es ab. Und ich
kann. Stimmt, ein Bargeld-Einzahlung ist tatsächlich inzwischen auch so, dass die meisten Banken haben ja keine Bargeldschalter mehr, sondern nur noch so Einzahlungsautomaten. Und auch die werden immer weniger, weil die Filialen zumachen. Und dann hast du halt so diese ganzen Neobanken, ne, also die halt irgendwie ja so quasi.
Die noch nie eine Filiale hatten.
Die noch nie eine Filiale hatten. Und auch die machen ja Bargeld-Einzahlung in allen möglichen Super- und Drogeriemärkten und so.
Das habe ich noch nicht gesehen.
Und
wie geht das? Da gehst du dann hin mit deinem Geldberg oder wie? Mit deiner
genau, also du gehst halt irgendwie möglichst irgendwie abends kurz vor Schluss irgendwie zu. Gehst du halt mit der Bargeldberg dahin und sagst in deiner App, okay, ich möchte ja gerne Bargeld einzahlen. Und dann zeigt die dir so einen Barcode an, den hältst du irgendwie, also auf dem Telefon, der wird dann in der Kasse gescannt, dann wird in der Kasse ein Einzahlungsvorgang getriggert. Und dann hat die Person an der Kasse dann den großen Spaß, dein Bargeld mindestens 3-mal zu zählen, häufig noch die Filialleitung dazu zu rufen, wenn man ein bisschen mehr einzahlen möchte. Ich habe das mal vor mir gesehen, es war wirklich sehr, also die hatten wirklich Schiss, dass sie sich verzählen, so, weil, keine Ahnung, was der da eingezahlt hat, aber irgendwie ein bisschen mehr offenbar. Und
wer nutzt sowas? So Restaurateure oder Restaurantbetreiber?
Nee, also weil ich es nachvollziehen konnte, ist gecapped bei 99 Euro oder so. Pro Tag oder so, oder pro Woche? Nee, es schien eher so, keine Ahnung, Handwerker Schwarzlohn oder sowas, also keine Ahnung. Also vielleicht so ein paar hundert Euro halt so jetzt, nicht Zehntausende Euro so, ne?
Ja, aber so das Gesamte, die gesamte Infrastruktur ist einfach weggebrochen. Ja, ich bin so ein bisschen ungehalten darüber, weil gerade so irgendwie so Döner und China-Imbiss und so sind eigentlich komplett noch nur Bargeld in meiner Gegend. Das heißt, wenn du einen Döner haben willst und sagen wir mal irgendwie, du hast jetzt eine Familie, wo dann mehr als eine Person ist, dann gehst du so pro Woche durch irgendwie 200 Euro durch, einfach nur so, du halt Bargeld brauchst, um
mal zum Imbiss zu holen.
Um mal zum Imbiss zu laufen, ja, und das ist halt echt scheiße, ja. Und auf der anderen Seite, was mich halt richtig ärgert, wenn ich dann beim Imbiss stehe und sehe, dass die da so ein irgendwie iPad von Lieferando haben. Ja, wo ich mir denke, also das heißt, ihr nehmt also doch irgendwie nicht Bargeld an, aber halt nicht von mir, sondern nur, wenn ich irgendwie über Lieferando komme, dann nehmt ihr auch nicht Bar an, oder wie? Da denke ich mir dann so, boah, ey. Aber ich meine, ich ärgere mich halt, weil das alles irgendwie ungerecht aussieht, aber auf der anderen Seite war das ja schon immer alles Beschiss. Also ich habe neulich irgendwie, habe ich erst gelernt, weißt du, dass sie im Supermarkt immer so irgendwie 1,99 € als Preis haben? Ich dachte immer, das ist wegen der Psychologie, damit die Leute irgendwie glauben, das ist aber unter 2 €. Aber es stellt sich raus, das ist eigentlich, damit du an der Kasse die Kasse aufmachen musst als Kassenbediener. Ja, du musst die Kasse aufmachen, um das Restgeld rauszugeben. Und das heißt, du kannst dir den Schein nicht einfach einstecken. So, dafür ist das eigentlich gewesen damals, habe ich neulich gelesen. Und ich dachte mir so, irgendwie leuchtet ein. Glaube ich, ne? So. Und also eigentlich ist die Welt schon immer voll Beschiss gewesen um uns rum. Wir haben es nur nicht so gemerkt, ja. Und jetzt mit den Kartengeschichten.
Ich glaube, wir
vergleichen einfach die Kartengeschichten mit einer Welt minus den Beschiss, weil der nicht uns betraf, sondern
ich glaube es anders. Ja? Es ist tatsächlich so, dass es ist schon tatsächlich Endgame-Kapitalismus, was wir jetzt gerade sehen. Das heißt, dass immer mehr Businesses in ihrem Optimierungswahn so weit ans Ende gegangen sind, dass es jetzt anfängt, unangenehm zu werden und dass die Dinge, die sie tun müssen, um noch die letzten 1 oder 2% rauszuquetschen, jetzt halt anfangen, sowohl für ihre Angestellten als auch für ihre Kunden halt irgendwie richtig lästig zu werden. Und daraus resultiert, weil es alle machen, ich habe da irgendwie mal so einen Kolumnenbeitrag drüber geschrieben. Das Problem, glaube ich, ist einfach, dass alle machen das. Das ist normal geworden und deswegen hast du auch die Auswahl nicht mehr. Du hast nicht mehr die Auswahl, zu irgendjemand zu gehen, der dich nicht bescheißt.
Ist halt woanders hin, gibt's nicht mehr.
Gibt's nicht mehr. Ne? Also es gibt, also alles ist halt, hat halt alles ist halt nur noch ein Scam, beziehungsweise halt irgendwie fast ein Scam geworden. Und dann hast du halt irgendwie die Auswahl nur noch, wenn du wirklich reich bist und halt für den Service bezahlst.
Was meine Perspektive da ja deutlich geändert hat, war, als ich mal mitgekriegt habe, so der CCC macht ja immer Kongress und Camp. Und ich habe dann mal so über Bande mitgekriegt, was das für ein Aufwand ist, wenn du als Veranstalter von so einem Camp irgendwie da, sage ich mal, einen Essensstand haben willst und der will Bargeld annehmen und der muss dann halt Bargeld vorhalten. Ja, wie viel Kohle du einfach im Vorfeld schon irgendwie organisieren musst, damit die wechseln können und was du da für einen Stress am Bein hast, wenn du das dann abends irgendwo einzahlen willst und so. Also ich kann das schon wirklich verstehen, wenn irgendein Laden dann sagt, nee, wir nehmen nur Karte. Den Scheiß wollen wir nicht haben, ja. Das kann ich wirklich verstehen, nachdem ich irgendwie da so ein paar Schilderungen gehört habe. Und ich denke mir, also ich habe noch nie irgendwie so einen Einzelhandel betrieben, deswegen kann ich da nur irgendwie spekulieren. Aber so mein Verständnis ist, dass da halt dass sie das Geld dann in so einer Kassette irgendwie wohin tragen. Oder es kommt irgendwie ein Panzerwagen, wenn es ein größerer Betrieb ist.
Ja, es hängt halt sehr davon ab, wie groß die Umsätze sind. Aber ja, Bargeldhandling ist halt jetzt schon nicht kostenlos. Auf der anderen Seite erlaubt halt gerade in der Gastro Bargeld oder auch in Spätis und so den Leuten halt einfach einen Teil irgendwie an der Steuer vorbei abzuzweigen. Ja. Und dadurch halt einfach mindestens die Mehrwertsteuer und halt irgendwie die, ja, was auch immer sie auf ihren Gewinn an Steuern zahlen würden, irgendwie zu sparen und dadurch halt irgendwie auch die Preise noch einigermaßen bezahlbar halten zu können. Also das ist immer so.
Aber es gibt da ganz viele Theorien. Also ich habe das mit dem, diese Theorie habe ich ganz viel über Restaurants gehört und dann haben mir aber ein paar so Restaurantbetreiber geschrieben, dass es da relativ strikte Regeln gibt inzwischen für den Umgang mit. Ja, also das heißt, du kannst immer noch bescheißen, aber du musst irgendwie.
Musst dir mehr Mühe geben.
Du musst dir mehr Mühe geben und du musst irgendwie heucheln, in einer kleineren, irgendwie entbürokratisierten irgendwie Umsatzkategorie zu sein. Also ab einer gewissen Größe geht das auch mit, ist Bescheißen auch mit irgendwie, wir geben uns Mühe, nur noch sehr schwer, beziehungsweise ja,
du
kaum noch.
Aber du siehst es dann halt eben auch, ne? Also so ja. günstige Preise für Essen kriegst du halt nur noch in sehr kleinen Läden. Und sobald die halt überhalb einer bestimmten Größe sind, irgendwie sind die dann halt auch richtig teuer. Und das, also man hat den Effekt, hat man halt in Amsterdam zum Beispiel sehr deutlich gesehen, als sie da halt irgendwie quasi Bargeld im Wesentlichen abgeschafft haben und irgendwie die Kartenzahlung dann direkt in deren digital signierende Registrierkassen ging und so weiter. Und da gingen sofort die Restaurantpreise um mindestens ein Viertel hoch.
Ja.
Das ist halt so, klar kann man sagen, okay, die sollen doch alle ordentlich ihre Steuern zahlen und so. Auf der anderen Seite, ehrlich gesagt, wenn ich mir so Cum-Ex angucke, dann irgendwie muss ich sagen, irgendwie ist der Vietnamese an der Ecke, der mir halt irgendwie meine Asian-Nudeln für 2 Euro billiger verkaufen kann, weil er mir bar verkauft. Das finde ich jetzt irgendwie dann im Vergleich doch sehr legitim so. Also
wir haben so einen China-Imbiss, zu dem ich immer ganz gerne hingegangen bin. Und die hatten dann auf der Markise stehen vor dem Ladengeschäft Telefonnummer. Und dann konntest du anrufen und dann haben die dir das auch gebracht. Und die Markise ist immer noch da, aber den Dienst gibt's nicht mehr. Weil der ist komplett einfach übernommen worden von irgendwie Uber Eats und irgendwie Lieferanten und was da alles gibt.
Mhm.
Das fand ich auch hart, ja, weil.
Und die nehmen richtig viel Prozent.
Die nehmen richtig Aufschlag. Also nicht nur das, die haben ja eigene Webseiten, die so tun, als seien sie das Geschäft, sind's aber nicht, ne? Mhm. So, das finde ich auch noch, kommt dazu, was eigentlich auch an Betrug grenzt, finde ich, ne?
Ja, es
und ist da Scam, ja. Stehen dann halt Preise, die nicht die des Restaurants sind, sondern das ist halt plus Aufschlag für Lieferung, damit sie sagen können, irgendwie die Lieferung kostet nichts.
Mhm.
Ja? Lügen sie dir halt bei den Preisen ins Gesicht, ja?
Also hier im Wedding so, wir sitzen ja gerade in der Raumfahrtagentur in Rekorden. Und hier ist halt so, dass viele von den Restaurants, die hier liefern, bringen dir bei der Lieferung immer, also die liefern noch selber. Also ist dann irgend so ein Dude, der halt irgendwie für 2 der Restaurants die Lieferung macht. Und der bringt dir immer einen Flyer mit und sagt dir, pass auf, order mal lieber hier direkt, ist billiger. Also sozusagen das Middleman-Pricing wird jetzt halt explizit. Das heißt also, was früher halt quasi dieses implizite Ding war, so von wegen so, ja, nimm mal Uber Eats oder irgendwie Lieferando oder whatnot oder Deliveroo, und dann für billig Essen ordern, kehrt sich jetzt halt um, weil die einen so großen Teil des Volumens ausmachen, auch für die Restaurants, dass die, naja, die nehmen halt zweistellige Prozentsätze halt irgendwie von den Restaurants.
Und nee, so 50%. Also wir reden von richtig krassen Ausschlägen bei Lieferanten und so. Also das ist
50%.
Ja, ja. Es kommt natürlich darauf an, wo man ordert, ja. Aber also die Aufschläge sind richtig, richtig. Ich war neulich in so einem Restaurant, bin ich dann hingegangen, weil ich mir dachte, wenn ich irgendwie bei Lieferando oder so bestelle, dann landet die Kohle ja bei Lieferando, ja, und das Essen schmeckt mir, also möchte ich eigentlich, dass das Restaurant bezahlt wird und gehe dann halt hin, ne, wenn es irgendwie nicht weit weg ist. Und dann gehe ich also zu dem Restaurant hin und stelle fest, die haben einen Tisch, an dem man sitzen kann, und ansonsten war das offensichtlich mal ein Restaurant, aber da sind jetzt zwei Restaurants drin, ja, links irgendwie so ein Italiener, also nur Küche, und rechts so ein Asia, irgendwie auch nur Küche. Und der gesamte Umsatz kommt von Lieferando.
Genau, also gibt's.
Das heißt, du kannst dich da hin, es gibt noch einen Tisch, damit sie sagen können, sie sind ein Ladenrestaurant, wo es irgendwie steuerliche Gründe haben, nehme ich an. Mhm. Ja. Aber der gesamte Umsatz sind Leute, die entweder abholen oder sich liefern lassen. Das ist ja, wow.
Es gibt, also gibt es auch als komplettes Startup-Modell, das heißt Ghost Kitchen. Das ist also wirklich, es funktioniert wirklich so, dass, also mit jeder Menge Scams, die da dranhängen, ne? Also es so funktioniert halt so, dass die Küchen einrichten, möglichst in halbwegs günstigen Gewerbeimmobilien und die Location davon spoofen, damit, und da sind dann halt häufig so, keine Ahnung, so 5, 6 Restaurants, also Fake-Restaurants drin, also die halt irgendwie, also quasi so, was normalerweise früher so immer der Imbiss war, der dann so Asia-Döner, Italo, Sushi und Burger irgendwie hatte, haben die dann da wirklich alles in einem? Und haben halt irgendwie dadurch ein bisschen Synergien, weil halt zentraler Einkauf und so weiter.
Wie, aber die tun so, als wären sie in deiner Nähe, aber liefern dann halt, oder wie?
Genau.
Ist ja hart.
Und die sind halt, weil viele Leute sortieren halt natürlich nach irgendwie, was ist in meiner Nähe, ne?
Ja.
Damit
ja,
ich auch. Um die Lieferzeit zu senken. Und was die halt machen, ist, dass die dann halt sich die, entweder direkt GPS, die Position patchen in ihrem iPad, auf dem die Lieferungen ankommen, oder, habe ich auch schon gesehen, sich tatsächlich einen Screen Forward machen. Das heißt, die haben wirklich dann irgendwo in irgendeiner Wohnung oder so, in, keine Ahnung, in einer teuren Gegend in Mitte oder so, oder im Prenzlauer Berg, haben die dann halt eine Wohnung, wo dann so 10 so iPads sind, die dann Screen Forwarded werden, damit sie halt irgendwie in den Kitchens landen. Und dann sieht's halt so aus, als wäre das Restaurant halt am Helmholtzplatz, aber de facto ist es halt irgendwie, keine Ahnung, in Lichtenberg oder so, ne?
Ja, also ich fand interessant, ich weiß nicht, ob du mal zur Anschrift von so einem Pizzalieferdienst gegangen bist, irgendwie so. Bei mir um die Ecke gibt's ein Ladengeschäft von Pizza Max. Ja, es gibt also jetzt auch andere, oder Call a Pizza hat auch Ladenlokale, kannst du hingehen, oder Domino's oder so, ne?
Ja, Domino's habe ich mal gesehen, ja.
Und die haben halt eine Anschrift für ihren Laden. Das weiß man ja auch, weil man sagt ja, wo man hingeliefert haben will, und dann sagen sie, der Laden ist am nächsten. Mhm. Ja, und normalerweise gehst du da aber nicht hin, weil die ja liefern. Aber ich bin da halt mal vorbeigekommen und hab das dann mal angeguckt, und das ist halt auch sowas. Ja, das sah eigentlich aus wie diese Ghost Kitchen. Ja, so, also das ist ein echter Laden. Da kannst du reingehen, so mit Tür und Beschriftung und alles. Es gibt nur eine Theke. Und da kannst du halt auch sagen, ich hätte gern so und so und möchte das mitnehmen, aber eigentlich ist es eine Küche, ne? So, Punkt.
Ja.
Und lustigerweise, bei diesem einen Pizza-Ding stand dann so ein Oktoberfest-Holztisch davor, womit wir also full circle wären bei dieser anderen Küche, die so theoretisch, also es gibt nicht nur die Küche, die so tut, als sei es eine Küche, sondern es gibt auch den Lieferdienst, der sagt, also,
wir sind ein Restaurant.
Hinsetzen willst, kannst du dich auch hinsetzen. So. Ja.
Also bei der einen Filiale da in Mitte um die Ecke, die haben auch so irgendwie da so einen Tisch davor stehen im Sommer. Aber primär hängen da halt die Lieferfahrer dann rum.
Ja, also die verkaufen ja auch irgendwie Getränke und Eis oder so. Ich kann mir also vorstellen, dass sich das nicht an Leute richtet, die essen wollen, sondern die einfach mal irgendwie eine Erfrischung brauchen oder so. Naja. Gut, aber die Themen, die mich an Fallout erinnern, sind ja nicht nur irgendwie, dass wir hier Atomruinen haben, die dann halt nicht von einer Bombe sind, sondern ein Atomkraftwerk, was wir abgeschaltet haben. Ja, wir sind ja jetzt auch eigentlich im postnuklearen Ruinen-Zeitalter hier. Und ich habe ja immer noch Diskussionen am Laufen mit irgendwelchen Leuten, die finden, das sei ungerecht. Der Cicero hat gerade so ein angeblichen Skandal aufgedeckt bezüglich der Atomabschaltung. Man hätte die ja noch weiterlaufen können. Ne? So, das war irgendwie die Behauptung, dass innerhalb des Ministeriums sei irgendwie die Meinung unterdrückt worden.
Sie hatten das Dokument nicht zu Ende gelesen, ne?
Also ich weiß es nicht. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, weil man weiß ja auch nicht, also wie viel jetzt, die da tatsächlich veröffentlicht haben.
Die wohlwollende Darstellung
ist. Die wohlwollende Darstellung ist, die haben irgendwie nur die Hälfte gelesen und dann gab es aber natürlich die andere Darstellung so, nee, die haben doch recht gehabt und so. Und ehrlich gesagt ist mir das scheißegal. Die sind jetzt ausgeschaltet und die Presse von damals hat mir völlig gereicht. Da stand halt drin irgendwie, die Kraftwerke waren im Wesentlichen am Ende. Es gab auch im Wochenturnus irgendwelche, dieses Kraftwerk ist jetzt abgeschaltet worden, weil es halt eigentlich durch. Aber es gibt halt noch so 2 Wochen auf der irgendwie Lebenszeit. Und die Regulierungsbehörde hat dann halt in den letzten Wochen nicht mehr so genau hingeguckt, ja, sondern hast du halt irgendwie, wenn da irgendwas mit Klebeband kurzfristig fixbar war, haben die halt nicht darauf bestanden, dass das neue Erdbund abgenommen wird, sondern das war schon alles voll am Ende. Und insbesondere das Personal war am Ende.
Das Ganze, also ich habe da mal so eine längere Doku drüber gesehen, über so ein irgendeins der Kraftwerke, was dann am Ende abgeschaltet wurde. Und da war halt auch schon sehr klar, dass die langfristige Planung spielt bei so einem Atomkraftwerk halt eine riesengroße Rolle. Und klar, du kannst die halt weder schnell an noch schnell abschalten. Also jetzt so wieder in Betrieb nehmen oder so. Weil halt alles irgendwie unglaublich reguliert ist und irgendwie, und die Leute müssen ausgebildet sein und zertifiziert sein und die Anlagenfahrer. Und das ganze Material muss irgendwie, ist ja alles irgendwie, also Material, was in eine kerntechnische Anlage geht, ist der deutsche Bürokratiebegriff, muss auch alles irgendwie den diversesten Anforderungen und Tests irgendwie genügen und alle N Jahre nochmal neu getestet werden und so. Und die Schweißnähte müssen getestet werden und Druckprüfungen und so weiter und so fort. Und wenn du jetzt halt irgendwie weißt, okay, das wird jetzt eh in N Jahren abgeschaltet, dann lässt du die halt bis ans Ende von diesem Prüfzyklus laufen. Natürlich tust du das, weil so eine Prüfung kostet halt ein Höllengeld. So.
Ja, klar.
Und aber wenn die dann halt einmal, also es gibt dann so dieses Überlappende, ne? Also dass die halt, wenn die jährlich geprüft werden, dann ist alles gut. Aber wenn du dann halt sagst, okay, wir maxen jetzt mal die Periode aus, wie lange so eine Prüfung hält, die dann irgendwie 3 Jahre ist oder sowas, dann musst du danach quasi so eine Neuzulassungsprüfung machen. Ne? Also musst halt irgendwie einmal komplett alles neu als neue kerntechnische Anlage zulassen. Und das Zeug aus den 70s, was da teilweise gelaufen ist, kriegst du gar nicht mehr zugelassen. Also hast du keine Chance.
Naja, aber das sind jetzt so die physischen Gründe. Aber was gerne übersehen wird, es gab seit 30 Jahren keinen Nachwuchs, weil das einfach keiner studiert hat, ja, weil klar war, irgendwie das Zeitalter ist zu Ende. Und das heißt, die Leute, die da gearbeitet haben, waren alle im Wesentlichen schon in Rente und man hat ihnen halt ein paar mehr Euro gezahlt, damit sie noch ein Jahr da bleiben. So, das heißt, als dann Schluss war, war halt wirklich Schluss, ja. So, die Leute gibt's einfach nicht mehr, die das betreiben können. Die sind in Rente.
Oder machen halt lieber Fusionsforschung, ne? Also wenn du jetzt halt irgendwie.
Ja, ja, gut, aber das sind jetzt nicht so viele. Oder? Weiß ich nicht.
Naja, ich meine, als wir in Greifswald waren, war ja so, ist ja eine kerntechnische Anlage, ne? Also,
ja.
Und das heißt also, die Leute, die da arbeiten, müssen halt eben, zumindest zum Teil, eben auch die entsprechenden Ausbildungen bzw. Studiengänge haben, um halt irgendwie das irgendwie zu fliegen zu können. Ja.
So rum, auf wenn jeden ich Fall. Jetzt, wenn aber ich hatte jetzt nicht den Eindruck, dass da die ganzen irgendwie schon fast Ruheständenden irgendwie alten Leute rumrennen.
Eben nicht. Ich meine nur die paar Leute, die halt noch irgendwie Anlagentechnik irgendwie mit Spezifikation Kerntechnik studieren, die gehen halt eher nach Greifswald als in so eine Atomruine, wo sie halt irgendwie noch den alten Kram abreißen können. Ne? Also das ist vollkommen logisch.
Das etablieren wir jetzt mal. Ja. Atomruine ist jetzt der Begriff für die alten Kraftwerke. Ja. Ansonsten finde ich gerade auffällig, dass wir im Moment so im Monatsabstand irgendwelche neuen irgendwie Heilsmeldungen aus der Fusionsforschung kriegen, dass irgendjemand irgendeinen Durchbruch verkündet. Die werden jetzt nicht alle irgendwie der tolle Durchbruch sein, aber so dieses Gefühl, dass wir uns nach vorne bewegen, habe ich gerade bei der Fusion deutlich mehr. Da geht
auch richtig Geld rein.
Ja, ist auch gut so. Mhm. Ja. Aber so ist halt nicht nur, wir verbrennen jetzt Kohle, sondern da kommen dann auch Meldungen, die klingen, als wenn es wirklich irgendwo nach vorne gegangen wäre.
Also was ich ganz interessant finde, irgendwie, wenn ich irgendwie mit Leuten darüber rede, so wie, dass wir da in Greifswald waren und uns angeguckt haben und so. Und dass das mit der Fusion ja dann vielleicht langsam doch irgendwie was werden könnte, ist so dieser fast hasserfüllt Negativblick da drauf. So, ne, so dieses irgendwie so, ja, das wird sowieso nichts und wenn es was wird, dann wird es viel teurer als Solar. Ne? Und Ja, also ja, sagen die ja selber, ich meine, haben die uns ja selber gesagt, so, das wird halt nie so billig sein wie Solar, ne? Also weil halt klar, wie, aber.
Ist ja auch nicht als Konkurrenz gedacht,
genau.
Sondern für den Fall, wo die Sonne halt gerade nicht scheint.
Wo die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht. Und das ist halt irgendwie, glaube ich, und oder auf dem Mars oder auf dem Mond oder wo auch immer. Und oder an Atomobooten oder an Flugzeugträgern oder sonst irgendwo, wo man es gerade wichtig findet. Und ich habe irgendwie so ein bisschen so das, also, und die Begründung, die dann immer kommt, ist dann so, ja, wenn man jetzt irgendwie so eine Technologie irgendwie gut findet, so, dann ist man ja also zum einen schon entweder fast FDP-Wähler, weil man ja irgendwas tut, was dann dazu führt, dass irgendjemand der Meinung sein könnte, so verzichtsbasierter CO2-Reduktion wäre jetzt irgendwie nicht mehr so das, der Megatrend.
Nee, noch schlimmer, du bist ein Tech-Bro, weil du
an genau, die Technik... Genau, ich bin ein Tech-Bro, weil ich halt irgendwie eine Technologie jetzt irgendwie nicht so doof finde. Und mich nervt es gerade zusehends, weil halt irgendwie so, dass man da nicht differenziert drüber reden kann und sagen kann, so, okay, pass auf, wir werden jedes Stück Technologie brauchen, was wir kriegen können, wenn wir uns irgendwie aus dieser Situation irgendwie rauswinden wollen als Menschheit. Dass die Leute das immer noch nicht verstanden haben. Ich finde das wirklich frustrierend, so dass sie halt wirklich diese ideologische Sicht auf irgendwie Klimaschutz, die sagt, man darf auf gar keinen Fall irgendetwas diskutieren oder gar finanzieren, was jetzt nicht nur verzichtsbasierte CO2-Minderung ist. Ich finde das langsam nicht mehr erträglich so.
Mich ärgert auch dieses Oszillieren, würde ich fast sagen. Ja, wir oszillieren immer zwischen, oh, der Klimawandel, wir müssen jetzt was tun, und dann aber die Wirtschaft ist nicht so viel gewachsen, wir müssen jetzt was tun. So, dass es dasselbe ist, ja. Die Wirtschaft kann nicht ewig wachsen. Das ist irgendwie noch nicht angekommen. Die Leute glauben irgendwie.
Es sei denn, man hat Technologie, die es möglich macht, dass man halt sehr viel energieeffizienter arbeitet. Und dafür braucht man aber halt Technologie und dafür muss man Technologie investieren.
Es ist ja nicht nur die Energie, die da irgendwie, mit der wir Raubbau betreiben. Nicht nur die Energie, sondern auch irgendwie.
Rohstoffe, klar.
Rohstoffe,
Wasser.
Wobei auch da gibt's Fortschritte, mit denen ich so nicht gerechnet habe. Und was freut mich gerade sehr. Also gerade heute gab's die Meldung, dass jetzt die EU mal in Natriumbatterien investieren möchte. Was andererorts schon längst irgendwie in Produktion ist, machen wir jetzt auch. Und da, das wäre gut, weil die Lithiumvorräte, sagen wir mal, ungleichmäßig verteilt sind.
Nein, nicht nur sind sie ungleichmäßig verteilt, sondern die Förderung ist auch echt nicht so umweltschonend. Das ist bei Natrium halt irgendwie einfacher. Und sind halt auch sehr viel billiger deswegen. Also weil Natrium halt irgendwie ein sehr viel häufigeres Material in der Erdoberfläche ist. Und die
halten nicht so lange, aber müssten sie auch nicht. Brauchst du halt dann doppelt so viel Akkus.
Na, was heißt halt nicht so lange? Die haben nicht so eine hohe Kapazität, aber die...
War nicht die Ladezyklen auch ein Problem?
Ich glaube, die Anzahl Ladezyklen war kein Problem.
Okay, na gut. Ja, aber gut. Also es hat dasselbe in Grün. Brauchst halt mehr Batterien für diese...
Genau, also du hast halt eine geringere Discharge Rate. Das heißt, also du kannst halt weniger viel Strom rausziehen. Deswegen halt bei den chinesischen Autos, die gerade verbauen, das ist halt immer so ein Mischbetrieb. Da hast du halt einen Lithium-Akku, der wird halt benutzt, wenn du halt gerade mal beschleunigst. Und einen Natrium-Akku, der halt quasi zum Cruisen so verwendet wird. Und was ja auch vollkommen okay ist, also ich meine, kann ja Technologiekomplexität auch mal verwenden, irgendwie für sinnvolle Sachen. Aber um nochmal kurz auf dieses Technologieding zurückzukommen, so ich glaube halt das ist ein sehr spezifisches Problem auch von Deutschland, ne? Also es ist halt so, also ich war zwischendurch irgendwie, war ich mal in Dubai und einfach nur ein bisschen Sonne zu haben und so und auch mir den Laden da mal so anzugucken und die haben ja so einen völlig unverstellten Technologieoptimismus mit irgendwie allen Nebenwirkungen, die da halt irgendwie so auftreten, inklusive jetzt gerade, wo es ein bisschen geregnet hat und denen da irgendwie alles abgesoffen ist, weil sie nicht daran gedacht haben, dass man vielleicht doch irgendwie die Abläufe für den Regen groß genug machen sollte. Aber so wenn die halt irgendwie von einer geilen neuen Technologie hören, dann sagen die ja cool. Probieren wir mal aus, investieren wir mal. Und die gehen da halt mit so einem Venture-Kapitalisten-Mindset ran. Da sagt halt der Staat so, ja, von dem, worin wir investieren, wird halt 10% funktionieren, so. Die wird halt richtig funktionieren, so. Und wenn von den anderen 90% noch so 3 oder 4 Sachen halt irgendwie so halbwegs funktionieren, dann haben wir halt schon richtig gewonnen. So, während hier, was hier passiert ist, hier wird einfach genau nicht investiert. Oder wenn, dann halt irgendwie so Siemens und irgendwie Intel in den Rachen geworfen.
Oder Warta in diesem Fall.
In diesem Warta-Fall, ehrlich gesagt, wem willst du denn sonst geben? Wir haben halt keine anderen Batteriehersteller mehr, ne? Also ist noch so, also du erinnerst dich noch so an Deutsche Post Sonnenschein Bleiakkus, so, die gibt's halt auch nicht mehr. Also Also wenn man halt irgendwie Batteriehersteller haben will, dann ist halt irgendwie Warta schon eine okay gute Wahl. Und ehrlich gesagt, finde ich es auch in Ordnung, wenn der Staat dann an der Stelle mal sagt, okay, wir helfen dem Unternehmen mal über die Hürde drüber, dass es halt irgendwie Massenproduktion anfangen kann, wenn es halt sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob es zum Beispiel gegen chinesische Konkurrenz bestehen kann, weil halt die Investitionskosten so hoch sind. Aber das ist halt so eine Ausnahme in dem Sinne, dass eine systematische Förderung von Innovation und Industrie in Europa ist halt immer so immer dieselben alten irgendwie holzvertäfelte Vorstandsetagenkonzerne.
Wir haben doch jetzt die Bundesbehörde für Sprunginnovation oder was? Wie hieß der Name nochmal?
Sprint. Die sind eigentlich tatsächlich ganz cool. Also.
Wie, der Name war doch so lächerlich. Wofür spannend das nochmal?
Ja, Sprunginnovation, ja, genau. Die sind aber tatsächlich erstaunlich cool, weil die haben halt einen.
Bundesagentur für Sprunginnovation.
Wenn du dir deren Investments anguckst, da ist halt schon so einiges an so richtiger proper Sci-Fi-Tech dabei, ne? Also, ja. Ist halt so, also die sind durchaus mutig und ich finde es sehr cool.
Ja, unbedingt, das ist ja auch deren Job, ne?
Genau, das Problem ist halt nur, dass die in Bürokratie ersticken, ne? Also es ist halt irgendwie auch so, also es ist völlig, völlig Hanebüchen, aber davon haben wir halt viel zu wenig von sowas, ne? Also, und jedes Mal, wenn so ein Politiker irgendwie Leuchtturmprojekt sagt, dann willst du ja eigentlich erstmal sofort wegrennen. So, und die sagen halt, okay, wir investieren wenigstens, das ist ja schon mal irgendwie ein Fortschritt, aber.
Wir gucken mal, vielleicht wird ja was draus.
Aber das haben wir halt einfach viel zu wenig und ein Gutteil davon hat auch einfach mit unserer Steuergesetzgebung zu tun, die halt dazu führt, dass halt irgendwie hier zu investieren, naja, lohnt halt eigentlich auch nicht wirklich. Ja, muss man leider so sagen. Und dann ist das schon mal gut, wenn wenigstens irgendjemand irgendwas macht.
Aber hast du auch dieses Gefühl, dass es irgendwie sich vom Fahrgefühl her einem Videospiel annähert? Oder ist es nur bei mir?
Naja, ich kenne Fallout jetzt nicht.
Also nee, es muss ja nicht Fallout sein. Also es gibt einfach so ein paar Tropes aus Videospielen. Also ein typisches Trope ist einfach, du kommst in eine Welt rein und alle Institutionen funktionieren nicht. Und alle haben triviale Probleme, die du so nach Leveln in Quests aufteilen kannst. Ja, und du kannst dann so eine Questreihe durchgehen und am Ende hast du irgendwie Organisation A irgendwie.
Du meinst sowas wie
fahrfähig gemacht.
Du meinst sowas wie einen Führerschein in Berlin beauftragen, nachdem du eine Meldebestätigung verloren hast und dein Vermieter nicht erreichbar ist?
Ja, das ist jetzt schon ein höheres Level. Aber so dieses Grundgefühl, dass alles um dich rum kaputt ist und nichts braucht irgendwie tatsächlich Arbeit, sondern so eine Fetch-Quest, ja, reicht irgendwie. Trage dieses Dokument zur Behörde A, ne? So. Ist eine typische Fetch-Quest.
Mhm.
Ne? Oder hole irgendwie von da drüben, was weiß ich, den Eimer ab, ja, so. Mhm. Also lauter so Sachen, wo du dich fragst, wieso steht das denn hier alles rum, bis ich komme und diesen Eimer bewege? So, mhm. Irgendwie so, hier, das ist doch voller Leute hier, so, ne? Also dieses Gefühl habe ich in letzter Zeit häufiger, dass ich halt denke, boah, das ist ja echt wie ein Videospiel hier, nichts, alles völlig dysfunktional. Und dann komme ich und mache hier irgendwie so ein bisschen, weißt du, und dann kommt noch dazu, also bei Videospielen ist Fetch Quest inzwischen stark negativ belegt, weil es einfach heißt, die haben irgendwie keine Fantasie gehabt, wie
kein Storywriting.
Genau. Mhm. Und aber wenn du mal mit dem Finanzamt interagierst, das ist ja eine einzige Fetch Quest. Bring mir irgendwie den Beleg hierfür, genau, bring mir das irgendwie. Und dann denkst du so, warum steht hier alles, bis ich dieses scheiß Dokument von da nach da trage? Ja, gibt's da nicht irgendwie, hätte man da nicht einen besseren, wo sind hier die Storyschreiber, die das besser machen können?
Ich meine, das ist auch so ein Ding, wo ich mich jedes Mal frage, ihr redet jetzt seit 20 Jahren von E-Government, so, ne? Also, und ja, es gibt da Probleme mit Privacy und so, und bestimmte Sachen wollen wir auch nicht und so, alles richtig so, aber an vielen Stellen ist halt irgendwie, bedeutet E-Government in Deutschland ja, dass man einen Scheißprozess digitalisiert und dann halt einen digitalen Scheißprozess hat. Was jetzt auch noch schief geht, wie jetzt gerade eben, wo das Kraftfahrzeugbundesamt diverse Online-Verfahren wegen massiver Sicherheitsbedenken wieder zugemacht hat.
Ja. Nee, aber es ist ja noch schlimmer, finde ich, weil du kriegst ein Verfahren, was früher so war, dass du der Gegenseite einfach gesagt hast, was sie wissen musste, ist jetzt so, dass du mit deren verkacktem IT-System interagieren musst.
Das stimmt.
Das heißt, die outsourcen auch noch die Arbeit, die Informationen in ihr scheiß System einzugeben an mich. So, da habe ich ja überhaupt keinen Bock drauf.
Also
da denke ich mir immer so, Leute, Besonders und da ist jemand für bezahlt worden, dieses verkackte System zu bauen, wo ich jetzt die Eingabe tätigen muss. Ja, also ich bin immer so, ey.
Ich hab da immer das Gefühl, dass das viel davon halt Absicht ist. Also
natürlich.
Zum Beispiel Uni-Bürokratien. Also
das ist der Teil, der das billiger macht mit Bürokratie, mit Digitalisierung. Ist, glaube ich, die behaupten ja immer, das wird billiger und effizienter, wenn du digitalisierst. Und ich glaube, dass das komplett, dass einfach nicht mehr du das eingibst, sondern
outgesourced
ist, dein armer Kunde muss das jetzt eingeben. Das ist das, was es billiger macht. Die Externalisierung an Leute, die eigentlich nichts dafür können.
Und die Leute, die aufgeben. Ne? Also ich habe ja irgendwie, wenn ich Vorträge an irgendwie Unis oder so mache, habe ich ja jedes Mal mit deren Reisekostenbürokratie zu tun. Und ich bin inzwischen der festen Überzeugung, dass viele von diesen Systemen da sind, darauf ausgelegt, dass man dann sagt, so, ey, also bist du jetzt für die 150 Euro irgendwie mir diese Fahrkarte zurückerstatten zu lassen?
Ist gut, zahle ich.
Ist okay, so. Lasst mal. Ist mir jetzt gerade die Zeit einfach nicht wert, so, ne? Ist halt so, ist ja genau dasselbe System, wie wenn du bei der Bahn selber.
Ja, genau.
Eine Fahrkarte.
Die Fahrgastrechte.
Die Fahrgastrechte Rückerstattung haben willst, ne? Das ist ein prima Beispiel dafür, wie man einen Prozess als Kundenabwehrprozess baut. Und ich glaube, das wird mit Digitalisierung noch besser. Ne, also zum Beispiel, also so.
Ist ja auch bei der Bahn schon so. Hast du so eine Bahncard? Hast du, ne? Und die kriegst du ja nicht mehr als Plastik jetzt, sondern die ist jetzt nur noch in der App drin.
Mhm.
Und die App ist so gebaut, dass sie dir nicht mehr glaubt, wenn du die gekauft hast, dass du die hast, sondern jedes Mal, wenn du die App aufmachst oder so einmal pro Tag mindestens, lädt er die halt vom Server neu.
Mhm.
Das heißt, morgens, bevor du zum Bahnhof losgehst,
musst du
erstmal Refresh machen, sonst hast du nämlich die Bahncard im Zweifelsfall nicht im Zug.
Wenn du in dem Funkloch stehst.
Ja, und mit dem Deutschland-Ticket ist es genauso. Da sind viele Leute dran gescheitert, ja. Inzwischen ist es so, dass kaum noch kontrolliert wird, ist mein Eindruck. Einfach Deutschland-Ticket wird ganz selten kontrolliert.
Naja, du hast halt besser hast du halt einen Screenshot.
Ja. Ja, das ist so der Pro-Tipp. Ja, man macht einen Screenshot und hat den auch dabei.
Genau, den
weil es ist halt ja nicht mal dynamisch, der QR-Code. Das ist ja mal derselbe QR-Code.
Es gibt keinen Grund dafür, dass sie geladen wird.
Überhaupt kein Grund.
Also ich glaube, sie haben mal irgendwann überlegt, ob sie es irgendwie dynamisch signieren. Also, dass sie halt quasi eine tagesaktuelle Signatur daran tackern oder so, aber ich glaube, es ist noch nicht implementiert.
Nee, also der Grund ist wohl, dass da gab es wohl irgendwie Betrug zulasten der Bahn halt, ne? So, dass Leute irgendwie mit geklauten Kreditkarten irgendwie Karten gekauft haben.
Sage mir, dass du kein Certificate Revocation hast, ja?
Genau.
Mit deinem Prozess.
Und das heißt, was sie eigentlich sagen, wenn sie, also inzwischen ist es sogar so wohl, dass sie auf dein Konto gucken wollen, wenn du ein Abo neu abschließt. Über irgendwie, wie heißt diese Klarna, irgendwie diese, wie heißt denn dieser Dienst, irgendwie ehemals. Also es gibt ja jetzt seit der Bankenreform gibt es ja jetzt irgendwie so Firmen, die als Mittelmänner agieren. Mhm. Und wenn du sozusagen bei der Bahn jetzt ein neues Abo abschließen willst, ist mir jetzt mehrfach erzählt worden, dann wollen die gerne deine Kontenzugangsdaten haben, inklusive so PIN, ja? Damit sie sich bei dir, bei der Bank, ja nee, kommt gar nicht in Frage, klar. Aber so. Und Begründung ist, ja, wir wollen gern euch, also dich als Opfer, dir lügen sie auch noch ins Gesicht, dass sie dich vor Betrug schützen wollen. Aber es ist natürlich das Gegenteil.
Die wollen sich vor Betrug schützen.
Die wollen gern sich vor Betrug schützen, ja. Aber nun denke ich mir doch, wieso eigentlich, wenn irgendwie die Deutschlandkarte in der App nur noch einen Tag gültig ist und danach neu geladen werden muss, wieso müssen die dann aufs Konto gucken?
Es gibt keinen Grund dafür.
Sie können es ja dann canceln einfach. Ja? Oder noch, was ich noch weitergehend, wieso ist denn das Abo jetzt eigentlich nur monatlich kündbar, wenn die Karte nicht einen Monat gilt, sondern nur einen Tag?
Ja.
Ja, so, dann möchte ich aber auch kündigen können.
Genau,
so.
Will ich darum gehen, eine Dayflat haben.
Ja. Also, diese ganze Bürokratie geht eigentlich immer nur zu Kosten der normalen Bürger, ja, sondern das ärgert mich schon länger. Aber es gibt noch so ein paar andere Sachen, die auch so langsam zunehmend an Videospiele erinnern. Also bei Videospielen gab es ja häufig die Kritik irgendwie, die warten alle darauf, dass du was machst. Und deswegen gab es einige Versuche, Spiele so zu machen, dass die Welt sich auch ohne deine Interaktion weiter bewegt.
Also so einen eigenen Realitätsstrom
hat. Und insbesondere bei so Wirtschaftssimulationen ist es immer so gewesen, wenn du, sagen wir mal, irgendwie im Weltraum in dem Sektor nie warst, dann verkümmert die Wirtschaft da, weil du nicht mit denen gehandelt hast. Ne? So, das heißt, es gibt so Spiele, da ist es so, dass irgendwie der Karstadt plötzlich weg ist, wenn du da eine Weile nicht einkaufen gehst. Ne? So, und das habe ich jetzt auch plötzlich in der Realität.
Dass der Karstadt weg ist,
wenn du da nicht einkaufen gehst. Genau, ich gehe da eine Weile nicht einkaufen und schwupps ist der Karstadt weg. Und ich so, ah, Mist. Ja. So, das ist in Spielen, heißt es halt irgendwie, hier hättest du eine Gelegenheit gehabt, die du nicht genutzt hast. Ne? So, und, aber in der Realität, der Karstadt war jetzt, weiß ich nicht, ob das eine wirklich die Gelegenheit war, aber so dieses Gefühl irgendwie, da ist
ich jetzt. Ich glaube, der Karstadt wäre auch so weg gewesen,
wahrscheinlich
da gewesen
aber, ist. Weißt du, so dieses, wenn du einmal in dem Mindset drin bist, das als Videospiel zu sehen, dann denkst du halt so, ah, jetzt auch in der Realität. Okay,
aber dann lass uns das doch mal extrapolieren. Was kommt denn dann als nächstes?
Das ist eine gute Frage. Also ich meine, eine Sache, die mich jetzt schon überholt hat, ist, dass die Boeings die Bahn überholt haben in Sachen kaputt sein.
Naja, nicht wirklich.
Also das hat mich schon geschockt, weil ich dachte, die Bahn kriegt keiner überholt.
Haben die sie prozentual überholt? Nee.
Naja, also so vom Gefühl her würde ich jetzt lieber in eine Bahn einsteigen als in eine Boeing. Aktuell auf jeden Fall.
Ja, stimmt.
So dieses, also am Flughafen, ich meine, ich bin jetzt schon seit Jahren nicht mehr geflogen, aber wenn ich am Flughafen wäre und da steht, das ist eine Boeing 787, dann würde ich sagen, oh, ich fühle mich ganz schlecht, ich nehme die nächste.
Na, hast du doch gesehen, ne? Hat doch einer von den Skyscanner oder so, einer von den großen Flugsuchseiten, hat doch eine sehr einfache Sache gemacht, nämlich.
Dass du auswählen kannst.
Naja, du, also
den. Es gab so Buchseiten.
Den Filter.
Buchseiten, genau.
Nein, das ist eine Ticket-Such, also billige Ticket-Suchseite.
Genau, da kannst du halt sagen, aber nicht Boeing.
Warte, Moment. Das ist subtiler. Da muss man auch wirklich ins Detail gehen, wenn wir schon bei Videospielen sind. Weil, die Suchfunktion gab es ja schon vorher. Also du konntest erst vorher schon dir raussuchen, mit was für einer Maschine fliege ich, weil, wenn du halt häufig fliegst, dann weißt du auch, in welcher Maschine sind welche Sitzreihen irgendwie besser und schlechter und so weiter. Also wo hast du eine Notausgangsreihe und so weiter. Die war aber eher so in dem Pro-User-Interface. Irgendwo so ein bisschen nicht so. Dann haben die einfach nur nach vorne auf die Frontseite getan und halt gesagt, ich will aber nicht mit diesen Maschinen fliegen, so, ne? Und die waren halt, ich glaube, es war Skyscanner, die sind groß genug, oder Kajak? Na, einer von den großen jedenfalls. Die sind groß genug, dass es halt einen Impact hatte.
Auf die Airlines.
Die Airlines halt sagen mussten so,
Und die haben noch keinen Cent gesehen, den sie sparen können, der ihnen nicht gefallen hätte.
Genau.
So, das heißt, die steigen jetzt auf Airbus um oder was passierte? Das kannst du ja auch nicht mal eben machen.
Nee, das kannst du nicht eben machen, sondern die sind ja auch auf Jahre hinaus ausgebucht. Also, es ist halt, keine Ahnung. Also, ich glaube, die.
Aber die spüren es halt jetzt,
ne? Die spüren es halt jetzt, ne? Also, es ist halt, und ich bin halt gut. Also, jetzt hat ja Boeing einen neuen CEO und dieser neue CEO, wie war das, ist der ehemalige Chef von diesem Outsourcer, der sie reingeritten hat, also genau. der sozusagen die Schuld nehmen musste, weil Spirit war ja ursprünglich sowieso mal Boeing und
genau, aber das war so der Teil, den haben sie halt in eine eigene Firma getan, damit der sparen kann und
das war deren Bad Bank, ne?
Gut, das ist ja jetzt Interpretation, aber ja.
Also ich hatte den Eindruck, dass es so deren Produktions-Bad Bank war.
Naja, aber wenn es die Bad Bank also nicht 100%, sonst hätten sie da ja nicht mehr gekauft, sondern nur noch an die Konkurrenz liefern lassen, ne?
Ja, okay.
Also, aber ja, das war so der Teil, wo sie gesagt haben, okay, da können wir sparen. Und das war dann aber nicht gut, ja, weil die haben, also der eigentliche Sündenfall war wohl der Zusammenschluss mit McDonnell Douglas.
Nee,
weil die Leitung von McDonnell Douglas war halt bekannt dafür, dass sie jeden Cent zweimal umdrehen und die Leitung von Boeing war bekannt dafür, dass sie nicht wollen, dass ihre Flugzeuge abstürzen. Und McDonnell Douglas hat halt gewonnen. Ja, und der Chef, der jetzt gehen musste, kam von McDonnell Douglas. Genau. Und der neue Chef kommt von Spirit, die noch schlimmer sind.
Also, haben halt irgendwie das McDonnell Douglas Spirit halt irgendwie weitergetragen.
Also Boeing will man auch die nächsten Jahre eher vermeiden, das ist mein Eindruck.
Also interessanterweise gibt's ja irgendwie in so Großkonzernen, die sind ja eher so ein bisschen immer wie Kontinente. Und da gibt's dann immer noch so Kleinstaaten, die trotzdem funktionieren. Und da gibt's also bei Boeing, die heißt, glaube ich, Advanced Engineering Division. Und die machen dann sowas wie
diese Skunkworks, ja.
Ja, genau. Und die machen dann halt sowas wie diesen XFB, also diesen Mini-Space-Shuttle, der automatisch fliegt, der immer so super mysteriöse Missionen fliegt und so.
War das nicht dieses Hypersonic-Ding auch? War das nicht auch von Boeing?
Genau, und so Zeug machen die da halt. Und die, also was man wohl so hört, ist wohl, diese Division funktioniert wohl deswegen, weil sie also nur dem Namen nach zu Boeing gehört. Also die wird wohl halt irgendwie hier können sie nicht weitergehen, National Security, vor dem Management, also vor dem eigentlichen Boeing-Management sozusagen. Also da sind halt die ganzen Greybirds, die halt irgendwie National Security Skunkwork-Kram machen und die sagen dann so, ja, nee, hier nicht weiter optimieren, tut uns leid. So, ihr kriegt ihr das ja auch an Profit und schönen Tag noch so, geht mal da drüben irgendwie Flugzeuge abstürzen lassen, wir machen hier richtiges Zeug.
Ja, du, also ich meine, ich habe mir ja überlegt, es gab ja diesen wohl publizierten Fall, dass Donald Trump mit Boeing so einen Deal gemacht hat für die neue Air Force One, ne? Vor ein paar Jahren. Und Boeing hat zugestimmt und sollte irgendwie drei Flugzeuge liefern. und hat es nicht geschafft, irgendwie gute Flugzeuge zu liefern, die den Anforderungen genügt hätten. Und da ging es dann immer so durch die Presse von wegen, haha, der Donald Trump kann halt doch gut verhandeln, so nach dem Motto. Oder irgendwie, ja, kaum prüft mal jemand, sieht man, dass Boeing scheiße ist, so nach dem Motto. Aber ich habe mir jetzt überlegt, ja, wie ist denn das? Kann es nicht sein, dass Boeing das gemacht hat, um die irgendwie an den Eiern zu haben? Weißt du, wenn du irgendwie als Präsident im Boeing-Flugzeug rumfliegst, dass Boeing sagt, schönes Flugzeug haben sie da.
Das ist ein Prestige-Ding.
Ja, natürlich auch, aber so schöne Air Force One haben sie da. Wäre ja schade, wenn die runterkommen. Ja,
was hätten sie denn sonst machen sollen?
Na, keine Ahnung.
Also ich meine, das ist halt
irgendwie. Das wäre schon geil gewesen, wenn die Air Force One von Boeing, von Airbus gewesen wäre.
Ich glaube, das wäre nicht gegangen. Das wäre
ein Lacher gewesen.
Nee, ich meine, also da haben die Amis dann, glaube ich, noch so ein bisschen Nationalstolz. Also ich meine, es war ja schon schlimm genug, dass irgendwie die DDR-Führung irgendwie in französischen Citroëns rumfahren musste. Also ich glaube, das geht nicht. Nee,
ja.
Nee, da sagen die lieber Boeing, die sollen sich mal zusammenreißen und irgendwie da halt nicht.
Naja.
Nicht fuschen.
Gut, aber es gibt noch so eine Sache aus Videospielen, die ich in letzter Zeit auch zu beobachten glaube. Da gibt's nämlich so, es gibt so ein Grundproblem bei Videospielen, dass du ja lauter Gegner hast, ja, oder die hast lauter Probleme. Und wenn du hochlevelst, dann sollen die Probleme ja auch schwieriger werden. Ja? Mhm. So, und jetzt ist eine der Fragen in Videospielen, wie verhinderst du, dass irgendwie so ein frischer Level 1 Spieler versehentlich zu den schwierigen Problemen läuft und sofort getötet wird. Ne? So. Und eine der Varianten in Videospielen, so die Billigvariante, ist, sagst du einfach, die ganze Welt skaliert mit dem Spieler. Also wenn der Spieler zulegt, werden die Monster automatisch überall größer.
Mhm.
Ja? Und das gilt so als cheap. Ja, das ist so die Billiglösung. Eigentlich macht man das nicht, aber so. Ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass die Welt so funktioniert oder zumindest sieht sie so aus, ja, dass irgendwie, sobald du ein Problem gelöst hast, kommt halt das nächste Problem und das ist dann halt ein bisschen höher. So, die Probleme werden immer nur größer. Während ich hochlevel, werden die Probleme immer größer. Ist wahrscheinlich rein irgendwie.
Naja,
fühlt sich nur so an, aber.
Also ich meine, ich denke schon, dass es eher so ist, dass also zum einen hast du Access zu größeren Problemen. Na, also so halt so dieses Problem, dass die Weltgeschichte auf dem eigenen Schreibtisch stattfindet, ist schon irgendwie eher unangenehm. Und das andere ist halt irgendwie, glaube ich, dass die Komplexität der Welt schon zunimmt.
Na, aber die kann doch früher nicht so viel einfacher gewesen sein. Das werde ich nur irgendwie nicht gesehen haben,
nee, denke
ich
mir dann. Doch, also einfach Anzahl Menschen.
Kann es sein, dass ich einfach heute mit mehr Problemen in Berührung komme und früher war das so, da hat sich halt jemand gekümmert?
Klar, ich meine, gut, früher, keine Ahnung, warst du halt Student irgendwie so und hast halt irgendwie gezockt so und das war halt irgendwie, deine Welt war halt im Zweifel so kompliziert, wie du es dir ausgesucht hast und irgendwie heute hast du halt eine Firma und eine Familie und irgendwie.
Ja gut, das ist natürlich inhärent hochlevel.
So,
aber so dieses Gefühl, irgendwie ständig mit irgendwelchen Problemen konfrontiert zu sein, ist das neu oder ist das, reden wir uns das vielleicht auch nur ein? Also es gibt ja so eine, gerade beim Klimawandel gibt es ja so eine Fraktion von Leuten, die glauben, irgendwie, das ist alles nur hochgeschrieben von irgendwelchen Journalisten. Das ist gar nicht so schlimm. Und irgendein Genie wird kommen und uns raustechen. Ja, so. Und ich frage mich manchmal, ob da vielleicht was dran ist, dass wir uns einfach selber irgendwie die Probleme schlimm reden und eigentlich, also jetzt nicht den Klimawandel, aber andere Probleme, dass wir einfach immer so tun, als seien es alles schwierige Probleme.
Naja,
weil ich habe nämlich beobachten können, dass die, also wenn du zum Beispiel ein bisschen irgendwie, also du wirst in Firmen eigentlich nie Leute finden, die rumeideln, sondern die haben alle irgendwas zu tun, was dann zwar inhaltlich eideln ist. So, aber es ist nicht so, wenn du 10 Leute mehr einstellst und die haben eigentlich nichts zu tun, dass die dann da rumhängen, sondern die finden halt irgendwas.
Ja, naja, die machen Bürokratie-Scheiß. Die machen irgendwas, das ist so
aussieht. Es findet sich was, um die Zeit zu füllen, will ich sagen.
Also
und was nach Arbeit aussieht.
Also in Dubai ist es so, ne?
Genau, erzähl mal aus Dubai.
Da ist irgendwie, also ich lese dann immer gern die lokale Presse, so, um halt irgendwie so ein bisschen so den Überblick zu behalten, was da so passiert. Und das ist ja so ein echtes Königreich, ne? Also sozusagen dem Scheich, da gehört halt der Laden und der regiert den Laden halt auch. Und der ist also vollständiger, absoluter Herrscher.
Ist das ein Micromanager oder hat der da einen fetten Bürokratieapparat?
Der hat einen sehr fetten Bürokratieapparat und die haben als Credo, dass sie sagen, wir wollen, dass wir in allem die Besten sind. Das ist sozusagen deren Ziel. So.
Finde ich einen guten Anspruch.
So, und der macht dann halt so ein performatives Micromanagement. Also die fahren dann halt irgendwie so, also wenn man jetzt
Kim Jong-un looking at things?
Nee, schlimmer. die machen, also ein bisschen krasser, ne? Also die machen dann halt so Sachen, wo man jetzt der Presse trauen darf. Fahren die so ein paar Tage die Woche, irgendwie fahren die morgens los zu einer zufällig ausgewählten Behörde.
Oh, Scheiße.
Und tauchen dann am Morgen.
Was machen sie denn hier gerade? Zeigen sie mal her.
Zu Dienstbeginn auf.
Nein.
Und lassen sich halt irgendwie Zeug zeigen und gucken, ob alle da sind. Und wer dann zu spät kommt, kann schon mal direkt nach Hause gehen. Und wenn die halt dann da Leute sehen, die nicht arbeiten, dann werden die halt direkt gefeuert. So. Und zwar so unannounced, ne? Und irgendwie also ohne, und ist dann auch wirklich nur dann so der Scheich und zwei Berater. Also nicht irgendwie so ein riesen Kavalkade oder so.
Funktioniert das? Also ich meine, das wird natürlich eine Lebensgefühl des Terrors erzeugen, aber funktioniert es inhaltlich?
Naja, also inhaltlich hat das halt schon so ein paar interessante Ergebnisse. Ne? Also zum Beispiel ist halt so, die haben halt alles, also deren E-Government ist halt privacy-frei. Also da gibt's halt, also Privacy existiert da halt jetzt so in dem Sinne nicht, was ihnen dann halt so ein paar Sachen erlaubt. Zum Beispiel ist so, dass du jede Interaktion mit einer Regierungsbehörde oder regierungsbesessenen Institution, also was halt irgendwie dazugehört, kriegst du halt dann in deiner Citizen-App eine Aufforderung, die Transaktion zu raten. Das ist halt irgendwie, ich glaube, von 1 bis 6.
5 Sterne.
1 bis 6 Sterne oder so. Jedenfalls, das kannst du halt alles raten.
Die Amazonisierung der Welt.
Naja, und wenn halt aber ein Mitarbeiter da, also ein Beamter halt unter ein bestimmtes Level fällt für eine bestimmte Zeit, dann wird halt sein Score resettet und dann hat er nochmal eine Bewährungszeit, danach wird er gefeuert. So, und zwar alle, inklusive Polizisten. Da muss man auf Reddit gucken, da gibt's dann so Leute, die ihre Verhaftung raten. So irgendwie so, ja, irgendwie, die waren freundlich, die Handschellen sind nicht zu fest angezogen gewesen.
4 von 5.
Der Police Cruiser, also das Polizeiauto war irgendwie sauber. Und die Aircondition in der Restzelle ging auch und so, und also war okay, so, ne?
Und gibt's da einen Schwarzmarkt aus irgendwie, wir raten dich hoch, wenn du dringend bessere Werte?
Weiß ich nicht genau. Also könnte ich mir vorstellen, dass es sowas gibt, aber weiß ich nicht. Aber, oder zum Beispiel, da war dann gerade so ein Ding irgendwie, da war halt irgendwie so ein von der Regierung, betriebenes Krankenhaus, was halt super schlechte Ratings hatte und auch, obwohl objektiv schlecht war. Und ist er dann dahin und hat sich das angeguckt und, oder der Kronprinz, weiß ich gar nicht mehr, jedenfalls irgendeiner von den, aus der Herrscherfamilie in der Hinsicht angeguckt, hat mit den Leuten geredet, den Patienten und so. Und hat dann halt irgendwie angeordnet, also der Gesundheitsminister oder der Staatssekretär für Krankenhäuser verbringt jetzt da die nächsten 6 Monate und bringt den Laden auf Vordermann. Und wenn er es nicht schafft und die Ratings
ist er auch gefeuert.
Nicht besser, dann wird er gefeuert und der Laden zugemacht. Ne, und die machen halt also dann da so Sachen, wie dass sie dann so sagen, so ja, wenn diese Behörde nicht funktioniert, machen wir sie zu, kaufen uns den besten Behördenleiter weltweit oder besten Behördenleiterinnen weltweit für diese Sorte Behörde, machen sie wieder auf.
Aber die werden doch nie irgendwie eine Knappheit an Ausreden haben, warum jetzt die Ratings schlecht sind. So,
ist ja
haben zu wenig Geld oder so.
Ist aber egal.
Also kriegst du dann auch mehr Geld, wenn du sagst, das ist scheiße, weil wir mehr Geld brauchen?
Ne, musst du schon begründen, glaube ich. Aber sie sagt, das ist eine Autokratie. Also es ist halt so, also klar gibt's halt Dutzende Layer Bürokratie und bla und Kram und so. Also es ist halt irgendwie schon ein richtiger Staatsapparat, aber so am Ende ist halt ein richtiger König. So im Sinne von, dem gehört der Laden und der kann machen, was er will. Und also was dann halt dazu führt, dass halt zum Beispiel, keine Ahnung, einen neuen Führerschein, klickst du halt in deiner App und dann klingelst du 3 Stunden später an der Tür und du kriegst deinen neuen Führerschein in die Hand gedrückt.
Wie geil.
So, ne? Also, ja. Und andersrum, wenn du dann...
Wir haben ja so eine ähnliche Story hier mal gehabt, als der Willy Brandt die Transitautobahn gefahren ist. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Willy Brandt, damals Kanzler, fährt durch die Transitautobahn durch die DDR und nimmt halt mit irgendwie, also hier sind überall Schlaglöcher und die Grenzen sind irgendwie unfreundlich. Und dann, sobald es halt jemanden betrifft, der da irgendwie ein bisschen Druck machen kann, hat er halt Druck gemacht und es führte dann dazu, dass die Strecke zwischen Berlin und Hamburg irgendwie neu gemacht wurde. Auf Kosten des Westens. Weil er fand, das geht hier nicht so, die Schlaglöcher, das kann man nicht. So, also die Grenzen waren natürlich immer noch nicht unter seiner Kontrolle natürlich und die Autobahn selbst auch nicht, aber da hat die DDR natürlich kein Problem mit gehabt, wenn irgendwie der Westen eine neue Autobahn zahlt.
Die haben noch nie eine Westmark gesehen.
Genau, nicht oh, ja, prima. So, die anderen Transitautobahnen blieben scheiße. Also die nach München war legendär schlecht. Ja, so. Also das ist, glaube ich, nicht nur in Autokratien so.
Nee.
Du musst halt einen aus der Führungsriege dazu kriegen, dass er das Problem am eigenen Leib erfährt und dann wird es auch gefixt.
Meinst du ein bisschen so ähnlich wie mit den EU-Roaming, ne?
Ja, ja auch genau, das war so, was für eine Rechnung kriege ich hier gerade? Nee, also da müssen wir jetzt mal.
Na gut, ich meine, ist halt aber eigentlich philosophisch wiederum eine interessante Diskussion, ne? Weil halt irgendwie sozusagen dieses, entweder hast du halt einen Prozess und einen Mechanismus, der dafür sorgt, dass die Sachen funktionieren, oder du brauchst halt irgendwie persönliche Verantwortung, die halt dafür sorgt, dass Sachen funktionieren. Und diese, also was ich halt interessant fand, so auf der philosophischen Ebene, da war halt, dass die challengen halt den Anspruch des Westens zu sagen, du brauchst halt Demokratie und Freiheit und Menschenrechte, damit deine Wirtschaft funktioniert. Was also die implizite Ansage des Westens ist, sondern wir sind hier der goldene Westen, weil wir haben Demokratie und Menschenrechte und
unsere Werte
und Meinungsfreiheit und unsere Werte, und deswegen ist unsere Wirtschaft auch geiler und unser Kapitalismus funktioniert besser. Und die sagen halt so, ja, hold my beer. So, ist das wirklich so? Weil, gut, ich meine, deren Wirtschaft ist halt, funktioniert halt, ne? Also halt, haben sich jetzt Nischen im globalen Wirtschaftssystem gesucht, die jetzt nicht jedem offen stehen, aber.
Naja, vor allem haben sie halt Nachschub durch die Petrodollar, ne?
Also die machen nicht mehr so viel, die machen nicht mehr so viel mit, nee, das ist tatsächlich so, dass der Großteil der Kohle, die sie machen, ist halt Tourismus, Finanzdienstleistungen und Geschäfte im Handel, also Handelsgeschäfte, und
ja, man hört immer wieder, dass irgendwie, wenn der Iran was importieren will, dann kauft es halt Dubai.
Ist halt eine, sie sind halt irgendwie eine Händlernation, ja, traditionell, genau, traditionelle Händlernation. Und nee, also es ist tatsächlich mit Öl ist primär in Abu Dhabi noch. Also die anderen Emirate, die machen halt schon noch viel in Öl und Gas. Dubai jetzt nicht mehr so viel. Die machen halt ganz viel in das Geld der Welt annehmen, damit sie halt irgendwie Apartments in Dubai kaufen. Das ist halt irgendwie so ein großer Teil des Business da.
Hast du denn das Gefühl gehabt, so vom Fahrgefühl her, dass es funktioniert?
Interessant ist halt, dass die Stimmung, also alle, mit denen ich da gesprochen habe, bis runter zum Taxifahrer, zu dem Security/Concierge in der Apartmentanlage und so, alle hatten eine persönliche Aufstiegsnarrativvision. Also wenn ich jetzt hier noch so und so viele Jahre das und das mache, dann kann ich mir den nächsten Level leisten. Also Taxifahrer.
Ja.
Wenn ich jetzt hier noch 2 Jahre irgendwie 14 Stunden am Tag Auto fahre, dann habe ich genug zusammengespart, um mir ein eigenes Auto kaufen zu können. Und dann kann ich meine Familie holen. Oder der Concierge halt so, wenn ich irgendwie noch hier so und so lange buckel, dann werde ich irgendwie Supervisor und dann kann ich mir irgendwie ein großes Apartment leisten und so weiter. Also die haben halt alle, und dann bis hoch zu den Leuten, die halt da Firmen gründen und finanzieren und Kram, ne? Und die haben halt alle so eine Vision von, wie es ihnen persönlich besser gehen wird, wenn sie härter arbeiten und oder mindestens genauso hart arbeiten, wie sie momentan arbeiten. Und was ich so gesehen habe, war es, zumindest die Leute, mit denen ich geredet habe, waren jetzt nicht die unterste Unterschied. Das waren jetzt nicht die Knuffer auf der Baustelle, die in irgendwelchen Arbeitscamps in der Wüste leben. Aber selbst für die gibt's immer noch irgendwie so eine Aufstiegsperspektive, so eine irgendwie ein Grund, wieso sie da rackern halt so. Und
hast du das Gefühl gehabt, dass das Fuß in der Realität hat, die Idee? Es geht wirklich nach oben.
Ja, also das Wachstum ist brutal. Also
weil das ist ja eine Sache, ich rede ja auch gern so mit Taxifahrern, wenn ich in irgendwelchen anderen Ländern bin. Und das ist eigentlich sehr selten, dass du da irgendwas Positives hörst. Immer nur so, ja, ich mach das halt, weil irgendwie.
Nee, also das war halt wirklich, wirklich frappierend und auch unerwartet, dass also dieser Zukunftsoptimismus war halt natürlich auch ein krasser Kontrast zu Berlin. Ne? Also es ist halt immer, und die bauen da halt auch wie blöde. Ich meine, es ist halt, der Verkehr ist halt völlig irre. Du hast halt irgendwie so 2x6-spurige Autobahnen und der Verkehr ist so, dass du halt, also halt so quasi so Silicon Valley-Style, nur dass alle halt irgendwie ständig 120 fahren und den Sicherheitsabstand nicht kennen. Und es ist halt schon ein bisschen crazy so, und es ist halt auch so Zero History. Also alles ist halt neu. Es gibt halt irgendwie nichts Altes irgendwie, oder wenn, dann wird's abgerissen, weil es halt irgendwie Wolkenkratzer aus den 70ern sind, die dann halt weg müssen, weil halt was Neues dahin kommt. Und auf der anderen Seite ist halt auch so Shadowrun, ne? Also du hast halt also die so die großen Konglomerate, die dann halt so die neueren großen Viertel betreiben, die haben halt ihre eigenen Police Forces.
Krass.
Die halt so Delegated Authority haben.
Das ist ja echt Shadowrun.
Und dann gibt's halt so Geschichten, so wie, dass Leute dann erzählen, so, ja, irgendwie, dann bekamen sie halt irgendwie in ihrer App, die halt zu ihrer Wohnung gehört, von diesem Hochhaus, wo sie da drin wohnen. Naja, es ist halt praktisch, weil du halt sagen kannst, okay, der Müllschlucker funktioniert nicht oder meine Klimaanlage muss mal gewartet werden oder so. Das funktioniert halt auch bidirektional, dann kriegst du dann halt irgendwie ein Foto von deinem Balkon mit dem Hinweis, ja, da steht zu viel Kram drauf.
Von der Drohne aufgenommen, oder ja. Wie?
räum mal den Kram runter wegen Brandschutz und so, ne? Und also es ist halt so ein
wegen Brandschutz geht ja noch.
Und
so, weißt du, in Kalifornien und Florida gibt's so Regelungen, dann der Rasen muss gemäht sein.
Die Homeowners Association.
So, weil irgendwie sonst sieht das scheiße aus. Ja. Nicht wegen Brandschutz, so, es gibt keinen Grund dafür, einfach nur fuck you.
Ja, nee.
Also es hat immerhin schon einen Grund dann bei denen.
Das, ne? Also tatsächlich so, dass deren gesamtes Überwachungssystem ist halt immer so kalibriert, dass sie versuchen, dich nur zu belästigen, wenn es einen guten Grund gibt. Also das halt, das fand ich sehr erstaunlich. Also dass halt also alles immer eine Begründung hat, die auch offen kommuniziert wird. Und also sozusagen der Benefit dafür, dass du halt komplett überwacht bist, wird dir auch immer klar gemacht. Und man ist kulturell ist halt auch irgendwie krass. Also du hast halt so, wenn du da ins Café gehst, ich war zuerst total verwirrt, so, also ich hatte es schon mal gesehen, aber wieder vergessen. Gehen Leute ins Café, legen ihr Telefon auf den Tisch, um den für sich zu reservieren und gehen erstmal pinkeln. Und niemand hat die Erwartung, dass der Tisch
weg ist,
belegt oder das Telefon weg ist. Es ist mental nicht, gibt's nicht. So, ne? Und das ist halt so eine andere Art irgendwie des Umgangs. Und dagegen kommt ja dann halt so Berlin schon ein bisschen so vor wie der Slum im Videospiel, so, ne? Also das ist halt schon so. Auf der anderen Seite hast du natürlich halt irgendwie so dieses ganze, okay, Meinungsfreiheit hat halt so ihre klar definierten roten Linien, so, also halt irgendwie die Herrscherfamilie zu kritisieren, ist jetzt nicht so eine weise Idee da.
Aber die hatten auch einen Internetfilter landesweit,
war ja, das haben nicht die,
so? Die irgendwie haben, Porno und so.
Genau, aber deswegen haben die Leute alle VPNs, also.
Aber das heißt, wenn sozusagen alle Maßnahmen irgendwie hergeleitet werden, fühlt sich das auch nicht wie Faschismus an für die Leute. Oder doch?
Also für die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, nicht. Also für einige Leute schon, aber für die meisten Leute, mit denen ich geredet habe, nicht. Die sagen halt einfach, guck mal, bei uns funktioniert's halt besser. Ne? Also es ist halt so.
Ja, also das war ja für mich ein transformativer Moment, als ich mal in Shanghai war und dann halt die Leute da gefragt haben, ne, so, wie ist denn das hier? Und keiner von denen meinte irgendwie, ja, das ist aber scheiße, dass der Staat hier alles kontrolliert. Selbst auf das Social Scoring angesprochen.
Mhm.
Ja, endlich macht das mal einer. Weißt du so, wir müssen hier mal was tun gegen die Leute.
Wird besser damit.
Für die Schmarotzer. Ja, so nach dem Motto, irgendwie, wenn du den Leuten nicht in den Arsch trittst, dann wird's ja nicht besser. Und jetzt endlich. Und das ist auch eine schön humane Methode, weißt du, weil da kannst du ja reagieren, ohne dass sich jemand hauen muss. So. Und das finde ich immer spannend, weil es halt doch, es gibt halt so Sachen, die wir nicht so wahrnehmen, die aber eigentlich doch das Ergebnis von einer Aushandlung sind. Ja, so was wir als irgendwie festes Wertegerüst empfinden, ist halt so fest eigentlich nicht. Selbst innerhalb Europas, also in Schweden ist es ja so, dass die Steuerdaten der Bürger einfach öffentlich sind. Und die haben jetzt auch nicht das Gefühl, dass der Staat mit seinem irgendwie Springerstiefel ihnen den Nacken zur Straße tritt.
Kennen schon Leute, die irgendwie ihre Firmen aus Schweden verlagert
haben, weil sie genau dieses Gefühl haben. Des Steuersatzes und nicht wegen der.
Nee, und auch weil sie halt sagen, okay, es geht halt eigentlich niemandem was an, was ich da tue. Und ich kann ihn nachvollziehen.
Aber. Okay, ja, okay.
Also es ist halt, aber letzten Endes ist aber trotzdem diese Art und Weise des Umgangs des Westens damit, ne? Also diese Überheblichkeit zu sagen, so, unser System ist besser.
Wir haben die Weisheit mit Löffeln gefressen.
Weil unsere Werte und so, ne?
Ja.
Und dann kommen die natürlich und sagen so, naja, also dann machen wir doch mal genau dieselben Zensurgesetze wie bei euch, nur halt mit unseren kulturellen Attributen. Na, und dann, was wollt ihr denn jetzt eigentlich?
Also, das finde ich auch immer krass, wie unsere Presse dann darauf reagiert. So, ja, das geht aber hier nicht Menschenrechte und so. Und dann denkst du so, warte mal, habt ihr nicht RT zensiert? So, ja, also wir machen natürlich
das. Oder ja. Halt eine Chatkontrolle, ne? Genau, das Spiel so, ne? Und wo du denkst so, okay, also vielleicht ist es irgendwie, tut's dem Westen irgendwie dann doch mal ganz gut, dass es irgendwie so da auch noch so wirtschaftlich erfolgreiche Autokratien gibt, die halt diesen Narrativ challengen und mal sagen so, okay, jetzt beweist doch mal, dass eure Werte wirklich so essentiell sind, dass sie halt wirklich das sind, was die Leute glücklicher macht, dass die Leute irgendwie zu ja, einem zufriedeneren Leben bringt. Und ich meine, ich würde mir wünschen, dass der Westen diese Challenge hat, aber wahrscheinlich ist es schon so, dass das Narrativ des Westens mit das Narrativ des Westens mit seinen Werten und halt der Freiheit und der Meinungsfreiheit und so und der Liberalität und so weiter, dass es halt irgendwie genau so lange funktioniert hat, wie es halt die Sowjetunion gab. Also, dass solange die halt die Sowjetunion als Gegner da war, denen man es halt zeigen musste, hat es halt funktioniert. Und jetzt ist es aber so, dass wo man eigentlich genau dasselbe mit China machen müsste und mit den sonstigen Autokratien, wo man sagen müsste, okay, wir beweisen euch jetzt mal, dass man Demokratie und Menschenrechte braucht, damit es besser ist und die Leute zufriedener sind und ein besseres Leben haben. In dem Augenblick ist gerade der Westen halt irgendwie breitflächigst am Versagen. Und das nervt mich gerade sehr, also weil es halt einfach quasi die Idee von irgendwie Menschenrechten und Humanität und irgendwie dem Wert des Individuums und der Freiheit des Einzelnen und seinem Recht auf Privatsphäre, die sind mir halt extrem wichtig. Und ich finde nicht, dass der Westen halt da einfach so sich damit abfinden sollte, zu sagen so, ja, na gut, okay, hat nicht funktioniert, wir machen jetzt halt nur Kapitalismus und tun da noch so ein bisschen so, als gäbe es da halt noch so ein bisschen liberale Freiheiten, aber irgendwie, das war halt leider nur irgendwie Deko.
Naja, also was mir halt richtig klar geworden ist in China ist, wie wenig von der Wahrheit durchtröpfelt zu unseren Medien. Denn wenn du hier über China liest, hörst du nichts davon. Nichts davon. Du hast den Eindruck, die Leute werden alle irgendwie unterdrückt. Ja. Und jetzt, wo du von Dubai erzählst, muss ich daran denken, wie, also was mich sehr schockiert hat in den USA, als ich erfahren habe, dass irgendwie nur ein Drittel der Bevölkerung überhaupt einen Pass hat. Mhm. Weil die einfach noch nie das Land verlassen haben. Mhm. Ja. Aber trotzdem sind sich alle einig, irgendwie greatest nation on earth. Und ich denke mir halt, wenn ich dich jetzt aus Dubai erzählen höre, dass wir eigentlich dasselbe gerade machen. Also wir reisen vielleicht innerhalb Europas rum, aber das ist ja alles homogenisiert weitgehend. Ne? Das heißt, so die tatsächlich anderen Modelle kriegen wir gar nicht mit. Und wenn wir mal Gelegenheit haben, könnten sie mitzukriegen, dann verhindert sozusagen die Presse, dass wir da mal eine neutrale Berichterstattung kriegen. Weil wenn wir hier in der Presse über Dubai reden, hören wir ja, die haben da moderne Sklaverei von den Bauarbeitern und so. Das stimmt ja alles. Aber wir hören halt nicht die Teile, die unser Narrativ challengen könnten. Ne? Hm. Und so ist es mit China auch. Und ich frage mich jetzt halt, ist das mit wie vielen anderen Ländern ist das auch so? Ja? Ich habe schon länger das Gefühl, dass die Berichterstattung aus dem Iran nicht vertrauenswürdig ist. Also wahrscheinlich ist das auch sehr schwierig. Aber alles, was wir hören, ist halt negativ und ich denke mir, da wird es auch irgendwas Positives geben. Ne?
Also
ich denke mir halt, aber das erodiert halt das Grundvertrauen in die Presse. Ja, wenn die mich an den beiden Stellen schon belügen, dann glaube ich in den Rest halt auch nicht mehr.
Das Phänomen hat man ja sowieso immer, dass man halt in dem Augenblick, wo man mal firsthand weiß, was wirklich passiert ist und dann die Presseberichterstattung dazu liest, dann wundert man sich halt immer schon, wie es mit dem Rest aussieht. Aber ich glaube, bei diesem.
Aber nur sehr kurz, oder? Ist dir das mal aufgefallen? Du blätterst um und da ist Artikel über Thema B ja, und denkst, halt, oh, ja, das werde ich schon wissen. So, nee.
Also
mir. Ja nicht genauso scheiße.
Also mir geht's halt immer so, dass mir die Differenzierung in der Berichterstattung, insbesondere in der deutschen Presse, wirklich stark fehlt. Also das ist halt einfach so dieses, man muss nicht ein ganzes Land runterschreiben, nur weil da halt ein paar Sachen scheiße sind. Also das ist halt so eine, ist halt nicht viel besser, als wie wenn RT über Deutschland berichtet. Ne? Die schreiben halt auch ein ganzes Land runter, aus ideologischen Gründen.
Also das können sie schon machen, aber weißt du...
Nee, finde ich nicht.
Ich finde, das können sie schon machen, solange sie den Rest auch erwähnen, aber das tun sie halt nicht.
Genau, ja? Nee, aber Differenzierung meint eben auch, dass man ein vollständiges Bild liefert.
Ja.
Und das ist halt so, das ist in der deutschen Presse halt, also insbesondere, also die deutsche Auslandsberichterstattung ist ja sowieso stark runtergefahren, sind ja nur sehr wenige tatsächliche Auslandskorrespondenten unterwegs. Und die liefern natürlich auch, was die Redaktionen zu Hause hören wollen. So. Und wenn man dann mal halt irgendwie Medien liest, wie zum Beispiel Economist, die halt noch ein echtes Auslandskorrespondentennetzwerk haben, die halt auch unterwegs sind und die halt eben auch durchaus eine differenzierte Berichterstattung liefern können, dann sieht man halt auch, was gehen könnte. Also dass es halt nicht notwendig ist, dass es auch nicht so ist, dass es halt aus irgendeinem Grund unmöglich wäre, halt irgendwie eine differenzierte Berichterstattung über was in anderen Ländern passiert zu machen. So. Und diese, ich glaube, dass so ein bisschen das Problem eine Selbstverstärkung ist. Also, dass halt in dem Augenblick, wo man jetzt mal anfängt zu sagen, so, okay, man berichtet jetzt mal was Positives über Dubai oder was Positives aus dem Iran, dass du dann sofort natürlich halt die Truppenteile am Hals hast, die aber dir sagen, so, ja, aber die haben da moderne, die haben da moderne Sklaverei, so, ne? Und genauso könnte man halt über Deutschland, ne? Also, wenn du jetzt halt irgendwie die Deutsche Welle Berichterstattung über Deutschland siehst, so, die ja auch relativ positiv geneigt ist, um es mal vorsichtig zu formulieren. So, dann kannst du natürlich hingehen und sagen, so, aber hier, guck mal da irgendwie die Obdachlosen und irgendwie die Drogensüchtigen und den offenen Crackhandel in der U-Bahn in Neukölln und so weiter. Also, du kannst natürlich je nachdem, wie du deinen Fokus setzt, halt das gesamte Bild halt ändern. Und die, dadurch, dass alle genau nur noch das machen. Ne? Also sozusagen so die AfD berichtet halt irgendwie, beziehungsweise die rechten Medien, ja, Cicero und Co. oder Don Alfonso, die berichten halt irgendwie nur noch irgendwie aus dem Berlin-Slum so, wie es halt irgendwie, also die schlechten Teile so. Und irgendwie die grünen geneigten irgendwie Medien berichten halt irgendwie von den tollen Fortschritten, weil wieder irgendein Leuchtturmprojekt von irgendeinem minderer Bedeutung irgendwo in der Provinz aufgemacht wurde, weil irgendein Minister daneben grinsen konnte. So, und das ist halt irgendwie so ein Ding, da ja, fühle ich mich ehrlich gesagt von allen Seiten nur noch verarscht. So.
Ja. Das ist so eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, huch, irgendwas bimmelt hier. So eine der wenigen Sachen, wo ich sagen würde, da haben die Amis uns noch was voraus. Die haben nämlich noch so eine Trennung zwischen Berichterstattung und Op-Ed. Ja, das heißt, in der Zeitung ist markiert, das ist jetzt hier Meinungsartikel. Und zum Meinungsartikel zählt auch so Einordnung. Und das sind Nachrichten. Also aber die Trennung ist jetzt nicht toll.
Nee, aber, vor allen Dingen sind nur noch in sehr wenigen Medien der Fall.
Aber als Konzept finde ich das gut. Ja, denn bei uns ist das alles eine Soße.
Hm.
Und wenn du einen Artikel...
Nicht unbedingt. Also es ist halt so, dass die Tagesschau zum Beispiel versucht ja diese Trennung schon zu machen. Die haben ja explizit den Kommentar. Also dann meistens aus irgendeinem der unteren ARD-Anstalten halt.
Von der Bayerischen Rundfunk.
Genau, denn der Kommentator vom Bayerischen Rundfunk sagt wieder irgendwas dazu.
Zur Cannabis-Legalisierung.
Aber es ist halt irgendwie nicht, aber wenn man sich zum Beispiel Spiegel.de anguckt, da ist halt der Unterschied zwischen Meinung und Berichterstattung halt nicht mehr gegeben. Und das ist halt irgendwie auch so für die auch Absicht, ne? Also die sagen ja, dass sie das als Haltung im Journalismus bezeichnen. Und ehrlich gesagt, ist mir da eher.
Ist wie die Werte bei Springer.
So, das finde ich irgendwie langsam nicht mehr angemessen, so, weil ich will gerne wissen, was wirklich passiert ist und zwar möglichst differenziert. Und die Meinung lese ich dann auch noch gerne dazu, aber erst nachdem ich gelesen habe, was wirklich passiert ist.
Na, ich denke halt, wenn du das trennen würdest, dann hättest du gesagt, mehr Spielraum, um eine Berichterstattung zu machen über die Sachen, die nicht ins Narrativ passen. Weil die meisten Kritiken sind ja nicht an der Berichterstattung, sondern an dem Op-Ed-Teil. Ne? Wenn du das also in der Zeitung ordentlich trennen könntest, dann hättest du einen Spielraum, um über irgendwie den funktionierenden Kapitalismus in Dubai zu reden, ohne angekackt zu werden, weil du nicht, oder naja, wahrscheinlich, vielleicht wirst du doch angekackt, aber nicht so viel.
Du wirst immer angekackt.
Aber halt nicht so viel, als wenn man sagen könnte, der vertritt hier eine Meinung. Ja? Wenn du sagst irgendwie, hör mal, das habe ich gesehen, hier sind die Bilder.
Na Moment, der Punkt ist folgender, die Erwähnung von nicht ins globale Narrativ passenden Tatsachen führt immer dazu, dass du angegriffen wirst.
Ja, aber jetzt, also das ist schon ein Intensitätsunterschied, oder?
Nee, überhaupt
weiß
nicht.
Ich nicht.
Also nehmen wir mal ein Beispiel so Klimatech, ne? Also in dem Augenblick, wo halt irgendjemand zum Beispiel über Carbon Capture and Storage berichtet, so, ne? Ist halt, da kann der Artikel noch so differenziert und sagen, okay, das ist irgendwie eine Technologie, die weit in der Zukunft liegt, sie ist nicht energieeffizient, die Mengen, die da irgendwie rauskommen, sind irgendwie vielleicht eher so minder, aber geil, wir haben jetzt immerhin den Fortschritt, dass wir es schon mal zumindest grob ans Laufen bekommen haben und es nicht mehr Labormaßstab ist.
Wir haben jetzt so, Level 1.
Wir haben jetzt so Level 1 und da kommen halt noch viele Level danach, bevor es irgendwie relevant werden könnte und erst wenn wir Kernfusion haben, wird es überhaupt sinnvoll, das irgendwie zu benutzen. So. Trotzdem kriegst du dann so die Vorwürfe von wegen so, ja, wieso berichtet ihr überhaupt darüber? Da hättet ihr doch über ein tolles Solarprojekt berichten können in dem gleichen Platz, als wenn der Platz im Internet irgendwie begrenzt wäre. So, dann kommt der Vorwurf irgendwie, ja, da wird doch nur Hoffnung mitgeweckt, irgendwie, dass irgendwie diese tolle Technologie uns irgendwie aus der Krise techen würde. Selbst wenn da dreimal drin steht, diese tolle Technologie wird uns nicht aus der Krise techen, kriegst du diesen Vorwurf, ja?
Ja, also ich meine,
halt so,
ich verstehe ja auch, wo die herkommen, weißt du? Die Leute, die diese Kritik bringen, aber
die haben verhindert, dass wir uns darauf vorbereiten, dass wir vom Klimawandel getroffen werden. Genau dieselben Leute haben.
Also Schuldzuweisungen helfen uns da jetzt auch nicht.
Nee,
ich bin ja bei dir, aber.
Die haben halt dafür gesorgt, dass wir Mitigation im Sinne von unsere Städte auf den Klimawandel vorbereiten, 20 Jahre zu spät anfangen. Das wird halt einfach richtig viele Leute das Leben kosten. Ist halt so. Und die haben halt diese Form von Engineering und Diskussionsverweigerung führt halt dazu, dass wir halt nicht in der Lage sind, das, was wir tun könnten als Menschheit wirklich zu tun. Weil immer dieses irgendwie, ja, lass uns diese Technologie mal lieber irgendwie nicht betrachten und nicht darin investieren, weil dann könnte ja irgendjemand glauben, dass er mit dem Klimawandel irgendwie klarkommen könnte. So, anstatt jetzt anzufangen, halt irgendwie CO2 zu sparen. Wieso kann man nicht sagen, wir machen halt beides? Was soll der Scheiß? Wir müssen beides machen, alles andere wird uns nicht zum Ziel führen. So, und das, ich habe da irgendwie keine Geduld mehr für, ne? Das ist halt irgendwie so einfach so diese Borniertheit irgendwie auf allen Seiten, dass man halt nicht irgendwie mal ein differenziertes Bild der Realität machen kann und daraus halt irgendwie ein differenziertes, multifacettiertes Handeln ableiten kann. Ich weiß nicht, wo die Leute das verlernt haben.
Nee, ich,
ist das in Videospielen? Ist das vielleicht auch, kommt das von Videospielen? Weil in Videospielen immer alles nur so ein Quest und eine
Handlung? Ist es nicht. Aber es gibt eine Parallele, weil in Videospielen gibt's häufig die Möglichkeit, dass es irgendwie eine gute Lösung gibt. Und dann gibt's vielleicht noch 5 nicht gute.
Mhm.
Und dann gibt's im Internet irgendwie ein Wiki. Und da steht, pass auf, du machst das, und dann machst du das, und dann machst du das, und dann unlockst du die gute Lösung.
Mhm.
Ja? Und dann ist klar, es gibt eine gute Lösung, die machen wir dann alle. Na, so. Und ich glaube, dass einfach viele so Grüne auch so funktionieren, dass die halt denken, okay, es gibt eine gute Lösung, na, den Rest wollen wir dann natürlich nicht. Na? So. Aber diese Sicherheit hast du halt nur in Videospielen. Das ist eine gute Lösung.
Weil die
hast
schon
du halt in der Realität
200 nicht. Leute durchgespielt haben.
Nee, nicht nur deswegen, sondern auch, weil es von Menschen gemacht wurde als Szenario. Mhm. Und die wollen natürlich, dass eine ist gute halt Lösung.
Deterministisch.
Ja, also es gibt einige Ausnahmen. Es gibt auch Videospielehersteller, die möchten gern, dass alle Lösungen scheiße sind. Es gibt's auch, aber es ist selten. Ist wie mit Hollywood-Filmen. Die meisten werden einfach ein Happy End haben.
Ja.
Und deswegen guckst du dir das ja auch an, weil du gern Hoffnung haben willst. Ja? So, aber diese Sicherheit, das finde ich immer der Teil, der mich daran ärgert, diese Sicherheit von den Leuten, dass sie wissen, wie wir da jetzt rauskommen.
Mhm.
Wenn sie es überhaupt nicht wissen, sondern das einfach irgendwie Hoffnung ist. Ich meine, ich finde es ja schön, dass Leute noch Hoffnung haben, ja? Aber du weißt es halt nicht, vielleicht kommt morgen jemand und erfindet irgendwas. Wir sollten jetzt nicht auf den warten, aber wir sollten die Hoffnung auch nicht aufgeben. Und wir sollten auch Leuten nicht verbieten, an Dingen zu forschen, die uns möglicherweise retten können.
Letzten Endes ist halt so, dass das kennt man ja eigentlich aus so Open-World-Games, ne, um mal wieder bei der Videospielperspektive zu bleiben, dass du halt eigentlich nur dann gewinnst, wenn du dir möglichst Optionen offen hältst. Ne? Also, dass du halt irgendwie immer dafür sorgst, dass du deine Medpacks und deine Munition hast und weißt, wo deine Karte und dein Kompass sind.
Und wenn es dir mit keiner Fraktion
im richtig Spiel verdirbst,
verscherzt.
Genau. Ja, genau.
Und dann siehst du aber, wie die Leute in der Realität reagieren und die verscherzen sich mit allen, die nicht 100% auf ihrer Linie sind.
Genau. Und
wundern sich dann, dass nichts bei rauskommt. Dann denke ich mir immer so, Leute, lernt doch bitte alle Lektionen aus dem Spiel.
Ja.
Ja, also eine Sache, die ich immer als Hebel versuche, ist, dass ich so Kampfbegriffe einfach auf das Gegenteil anwende. Ja, zum Beispiel, wir hatten jetzt Modern Slavery in Dubai. Ja, und dann habe ich also mal irgendwie gefragt, ja, haben wir eigentlich auch Zwangsarbeit in Deutschland?
Mhm.
Und es stellt sich raus, ja. Also ich meine, natürlich haben wir irgendwie Sachen, ich habe dann sowas wie Hartz IV als Zwangsarbeit bezeichnet. Aber wir haben auch richtig so gesetzlich Zwangsarbeit, zum Beispiel für Knasthäftlinge.
Mhm.
Ja, und so. Also es ist nicht so, dass wir keine Sklaverei haben, die heißt nur anders bei uns.
Mhm. Ne?
Und das ärgert mich daran, wenn die Leute in Dubai über Sklaverei reden und dann aber das bei uns irgendwie per Begriffswahl als andere Kategorie kategorieren. Und das ist ja was irgendwie was ganz anderes. Das ist ja nicht vergleichbar. So, weil wir haben ja eine Demokratie, wir haben ja Werte. So, ja, nee.
Naja gut, ich meine, da könnte man jetzt irgendwie an dem spezifischen Beispiel könnte man schon rumkritteln. Wenn man
naja, natürlich kann man immer rumkritteln, aber ich finde immer, du kannst irgendwie anderen Leuten Fehlverhalten nur vorwerfen, wenn du das nicht auch machst. Ja? Da bin ich einfach, da stehe
also,
ich auf so.
Also ich meine, also sag mal, Knastzwangsarbeit ist halt so, da kann man halt sagen, okay, da hat der Rechtsstaat dafür gesorgt, dass die Leute in den Knast kommen und diese Arbeitspflicht ist Teil der Strafe, ist was anderes als jetzt
sagen. Nee, das ist ja gerade nicht die Herleitung.
Oder?
Das ist nicht die Herleitung. Nö. So, der Staat kostet irgendwie der Knast Geld und dann kann er sich das auch zurückholen, indem er die Leute zum
Arbeiten. Okay, aber die Leute sind aber.
Der nicht, Knast ist nicht als Strafe gemeint, sondern als
Resozialisierung. Die Leute sind aber in diese Situation durch ein rechtsstaatliches Urteil gekommen.
Ja.
Sie sind nicht in diese Situation gekommen, weil ihnen jemand in Karachi am Flughafen gesagt hat, willst du Geld verdienen, steig ein irgendwie.
Ja, nee, aber weder der Knastaufenthalt noch die Zwangsarbeit ist als Strafe gemeint im Rechtsstaat. Ja, sondern.
Na gut, aber es gibt eine sozusagen, es ist eine rechtsstaatliche Institution hat
genau
ein Urteil gefällt, was zu dieser Situation geführt hat. Wie auch immer die jetzt am Ende im Detail konfiguriert ist, so versus halt irgendwie, was ja der Vorwurf irgendwie jetzt bei der Sklaverei halt in Dubai oder auch in Katar oder so ist ja quasi, dass die Leute getäuscht werden in Arbeitsverhältnisse, die halt de facto halt Sklaverei sind. So, und das ist halt schon noch ein anderer
ja.
Twist so. Aber
was, es gibt diese
Moment, ich bin noch nicht fertig mit dem Moment. Okay. So, aber es gibt natürlich jede Menge andere Sachen, die, wo man halt diesen Vergleich halt schon durchaus ziehen kann. Ne? Und das sind halt irgendwie diese alles, was halt irgendwie so diesen gesamten Bereich Regierungsentscheidung und Bürokratieentscheidungen angeht, so, ne, wo die, sag mal, die Willkür des Beamtenapparats, also wenn jetzt irgendwie, sag mal, du bist in so einer Kafka-Falle gelandet im Finanzamt, da so ein, wie nennst du es vorhin, Fetch-Quest, so, ne?
Genau.
Da gibt's ja welche, die funktionieren nicht, also die haben keine gute Lösung, ne? Also wo du halt dann zum Beispiel Steuern zahlen musst auf einen theoretischen Gewinn, den du nie gemacht hast. Na, was dir passieren kann, zum Beispiel, wenn du halt irgendwie Angestellter bist und du hast halt irgendwie Aktien bekommen von deinem Unternehmen, irgendwie, wie es in jedem vernünftigen Land der Welt irgendwie sein sollte. Und dann werden diese Aktien plötzlich bewertet und du musst Steuern zahlen auf Geld, was du nie bekommen hast. So kann dir halt passieren. So, ne? Und da gibt's halt keine Lösung. Es gibt keine Möglichkeit, so, ne? Und du läufst dann halt gegen Barrieren, wo du halt denkst so, okay, gibt's hier nicht irgendjemand, der mal eine Entscheidung fällen kann? Und die Antwort ist nein. Es gibt niemand, der dir aus dieser Lage helfen kann. Das sind halt irgendwie Tarpits in der Realität, wo du halt, wenn du nicht davon weißt, und die sind halt häufig genug gut verborgen, dann hast du halt einfach final Pech gehabt. So, und zwar so richtig final Pech gehabt. Und so eine Sachen gibt's da halt auch, ne? Also nur, die sind halt anders strukturiert, so. Und gibt's aber dann im Zweifel noch jemand, der sagen kann so, ja, okay, lassen wir mal. Also ist gut, kann's gehen. So, ne? Also so, das ist halt so eine, und dieses nicht einsehen wollen, dass alleine die theoretische Genese des Prozesses, nämlich dass er halt irgendwie aus einem Gesetz entstanden ist und dieses Gesetz ist irgendwie demokratisch legitimiert und danach gibt's halt noch irgendwie Gerichte und Oversight und so weiter, dass das nicht zwangsläufig immer zu einem besseren Prozess führt. Allein dieses zuzugeben und daraus irgendwie einen Optimierungswillen abzuleiten und zu sagen, so, okay, wir versuchen einfach mal unsere Probleme zu fixen und dafür zu sorgen, dass wir halt nicht eine Situation haben, wo die Leute in solche Tarpits laufen können oder wo die Leute sagen, okay, warum soll ich hier eigentlich noch in diesem Land investieren, weil ich habe ja eigentlich gar nichts mehr davon. Ja, und dieser Willen, den gibt's halt hier nicht. Und das ist eigentlich das, was mich wirklich, wirklich nervt.
Ich finde auch immer schwierig, diese Begrifflichkeiten. Ja, spätestens jetzt, wo wir aus Russland hören und die sagen dann, ja, wieso? Wir haben doch ein Parlament. Die haben das demokratisch abgestimmt. Es gibt hier ein Gesetz. Es gibt Gerichte, die Gesetze irgendwie kassieren könnten. Die haben auch kein Problem damit gehabt. So, weißt du, diese Begrifflichkeit wird immer hier benutzt, als wenn daraus schon irgendwie eine sakrosankt wie Unantastbarkeit folgt. Aber die Russen können natürlich genauso behaupten, ihre Prozesse seien demokratisch gewesen. Also ja. wissen wir natürlich, die Wahlen sind manipuliert. So. Okay, geschenkt, aber das heißt ja nicht, dass der ganze Mechanismus irgendwie in Russland kompromittiert ist, automatisch, ja, so.
Also ist halt wahrscheinlich schon.
Natürlich, aber ja. Weißt du, so einfach zu sagen, ja, das ist doch aber demokratisch legitimiert, das reicht mir inzwischen auch nicht mehr, ne?
Also insbesondere, weil halt irgendwie hinreichend viele Staaten jetzt halt einfach diese ganze Demokratie und Rechtsstaatlichkeit Cosplaying halt irgendwie perfektioniert haben.
Ja, so, genau. Selbst innerhalb der EU.
Ja, und ich meine, also gut, wenn wir jetzt vom EU-Parlament mal.
Ja, gut. Aber es gab diese schöne Formulierung auf Englisch, das ist halt eine a matter of degree, not of category. Ja, das meinte ich vorhin mit der modernen Sklaverei. Das natürlich ist es nicht dasselbe, wenn wir hier irgendwie einen Knasti dazu zwingen, irgendwie Arbeit zu machen. Da kann man irgendwie Begründungen finden, aber können die halt auch, weißt du, wenn die sagen, naja, wir haben den ja nicht ins Land irgendwie entführt, sondern wir haben dem halt den Pass abgenommen und es stand hier im Kleingedruckten. Diese Art von Prozess habe ich hier auch schon erlebt. Ja, so, also nicht, dass dann der Pass weg war, aber so, ja, wieso, das stand doch im Kleingedruckten. Ne? Das haben wir hier auch. So, und das heißt halt für mich, das ist im Wesentlichen eine vergleichbare Kategorie, aber die Frage ist halt, wie tief du reingreifst in die Kanalisation, ne? So wie schlimm. Und da, finde ich, sind wir viel zu unsensibel, wenn es bei uns um Verfehlungen geht und viel zu sensibel, wenn es darum geht, bei anderen auf Verfehlungen zu gucken, ne? Aber was ich dich noch fragen wollte, du warst ja auch in Saudi-Arabien, oder? Hast dir da die Wand an? Nee, aber du weißt, du hast diese Wand irgendwie verfolgt, die da bauen wollen? Erzähl doch da mal von.
Ja, also die hängt halt einfach damit zusammen, die Saudis haben so ein Großprojekt, das heißt NEOM. Und NEOM ist halt ein riesiges Investmentprojekt, was in der ganzen Region, unter anderem halt auch in Dubai, halt so unter den Leuten, die da halt Business machen, so Tagesgespräch ist. weil halt so viele Unternehmen daran hoffen, beteiligt zu werden. Also, dass sie halt irgendwie da was zuliefern. Also, was die Saudis da planen, ist ein ziemlich abgefahren eigentlich. Die sagen halt, okay, wir haben halt hier ein Problem mit dem Klima, obviously, ne? Also im Sommer wird's da halt richtig warm. Und deswegen bauen die im äußersten Nordwesten, also quasi in der nördlichsten Region von Saudi-Arabien am Meer, neue Stadtkonglomerate. Und eines davon ist The Line.
Das ist ein Megaplex, würde man sagen, im Shadow Run.
Genau, im Shadow Run wäre es ein Megaplex. Eines davon ist halt The Line. Und The Line ist halt so ein quasi Snowpiercer in Architektur gegossen. Snowpiercer ist dieser Film, wo die Reichen vorne sind im Zug und hinten die Armen.
Ein immer fahrender Zug.
Genau. Und nur, dass halt bei denen ist es halt Architektur. Es steht halt dann am Meer in der Wüste. Aber halt so quasi so perpendicular vom Meer weg.
Und 170 Kilometer lang war die ursprüngliche
Planung. Genau, ist die ursprüngliche Planung. Inzwischen ist ihnen wohl aufgefallen, dass es gewisse Schwierigkeiten gibt. Also 170 Kilometer lang und irgendwie 200 Meter breit, glaube ich, oder 500 Meter breit. Das sind halt gigantisch.
Und auch mehrere Stockwerke hoch.
Viele Stockwerke hoch, also richtig hoch, 400 Meter hoch soll es sein. Also richtig.
Und da sind dann ist dann aber alles drin, was du so zum Leben brauchst.
Genau, es ist halt Self-Contained City. Und das ist halt das eigentliche Ding hinter Neom, ist halt, dass sie sagen, wir machen City as Technology. Also quasi entwickeln halt lauter Zeug oder lassen entwickeln lauter Zeug, was du halt brauchst, um eine Stadt unter den Bedingungen dieses Jahrhunderts halt zu haben. Das heißt also, draußen ist unangenehm, du musst halt self-sustainable sein, du musst deine Wasserversorgung zirkular haben, du musst deine Energieversorgung irgendwie im Griff haben, du musst halt irgendwie deinen Transport ohne Autos organisiert bekommen, du musst irgendwie genug Grünflächen haben, Schulen, Kindergärten, Shopping und so weiter und so fort haben, Freizeiteinrichtungen. Also quasi so ein bisschen so was, so die übernächste Generation von so den Ideen, so von Oskar Niemeyer City Blocks, die halt also diese quadratischen Blöcke sind, die sie in Brasilia zum Beispiel gebaut haben und nach denen auch zum Teil halt die Neubaublöcke in der DDR gebaut wurden. Also wo du quasi einen quadratischen Block hast, in dem halt ringsrum die Wohnungen sind, in der Mitte hast dann Schule, Kindergarten, Einkaufszentrum, Sportplätze, Erholungsstätten, Altenheim und so. Also diese Idee sozusagen weiter, so Self-Contained City, aber dann halt als langgestrecktes Gebilde. Aber das Interessante daran ist eigentlich, dass sie innerhalb von diesem Neom-Projekt auch noch lauter anderes Zeug machen. Also zum Beispiel halt so automatisierte Fabriken oder hochautomatisierte Gesundheitswesen, Einrichtungen, also wo sie quasi sagen, so, okay, wir gehen jetzt mal all in und investieren richtig Geld und wir sorgen dafür, dass jede Menge andere Leute auch richtig Geld investieren. Also halt so, die haben halt ziemlich viele Investmentzusagen von außerhalb davon. Also dieses The Line ist nur so der sichtbarste Teil von diesem ganzen Großprojekt. Und das ist halt so ein bisschen so die Idee halt irgendwie so ein quasi so Sprunginnovationen im Bereich Stadt zu machen oder überhaupt so.
Halt nicht nur als Forschungsprojekt, sondern gleich zu sagen, nee, wir bauen es dann auch.
Genau, wir bauen es
dann. Das muss auch funktionieren. Das ist nicht nur ein Paper, was wir hier haben
wollten. Nee, das muss ja noch funktionieren. Inklusive, da kommen dann kuriose Probleme bei raus, wie zum Beispiel brauchst du halt Fahrstühle, die es halt vorher noch nicht gegeben hat in Größenordnung und Geschwindigkeiten, um halt irgendwie so ein Ding am Laufen zu halten und so. Und unten drunter ist dann halt ein Datacenter und so. Also es ist halt so, also es ist schon ziemlich, ziemlich ambitioniert und groß. Inzwischen haben sie, glaube ich, ein bisschen von der Länge her gesagt, okay, wir bauen erstmal nur die ersten 20 Kilometer oder so. Ist auch schon viel mehr, als du überhaupt dann Beton und Stahl und Glas zusammenkriegst in der Gegend. Aber die interessant darin ist halt quasi dieser Sprung zu sagen, so, okay, wir leben hier in einer Gegend, die wird mit dem, wo wir momentan Architektur haben, vermutlich in absehbarer Zeit nicht mehr so bewohnbar sein, zumindest im Sommer. Wir müssen was bauen, wo wir einen Großteil unserer Bevölkerung reinholen können. Also quasi so ein Arcology, wo halt irgendwie Überleben in dieser Region möglich ist. Und wir brauchen ein Businessmodell dafür. Und daraus resultiert halt dieses Neom. Und Dubai hat dann halt gesagt, so, ja, holt mal Bier.
Machen wir.
Und haben sich ein Stück Ägypten gekauft.
Nein.
Am Mittelmeer.
Den guten Teil, ja.
So einen ziemlich, ziemlich coolen Teil von Ägypten so. Und machen da halt Dubai 2.0. Also halt genau dasselbe. Also man sieht da halt so diese Konzepte von so Territorialität und Staatlichkeit und Vermengung zwischen Konzernen und Staaten kriegen halt ganz neue Dimensionen, die halt viel offener sind als im Westen. Also im Westen hast du ja so quasi so die die großen Konzerne, die eigentlich im Wesentlichen halt so den Westen ausmachen. Und da ist halt diese Verbindung zwischen Konzern und Staat offener und viel, viel enger und viel selbstverständlicher so.
Wobei das gab es ja lustigerweise in den USA von der anderen Seite, dass so ein paar Libertäre gesagt haben, wir machen jetzt hier, wie ist das, Charter City oder so? Mhm. So, wir kaufen jetzt irgendwie diese Gemeinde hier sozusagen, alle Häuser und dann machen wir die Verwaltung, wir stellen die Polizei, wir machen alles.
Genau.
Und wir wollen dann aber auch die Gerichtsbarkeit haben innerhalb der.
Ja, und in Dubai ist halt so, dass die großen Immobilienkonzerne, die also dann halt irgendwie so diese großen Viertel betreiben, wo dann halt hier so ein Apartment kaufen kannst, die sind halt so richtige Shadowrun Empires. Also die sind halt, die haben halt ihre eigene Polizeifonds, die halt innerhalb der Anlage halt auch bis zu einem bestimmten Level an Kriminalität und so halt für Ordnung sorgt. Also mit Delegated Authority und dann halt die staatliche Polizei erst involviert, wenn es halt schwere Verbrechen und so weiter sind oder ein Gericht involviert werden muss und so oder die den Fall abgeben an die Polizei, damit es dann in die Staatsanwaltschaft gehen kann und so. Also es ist halt so, aber halt so Minor Disturbances und so Regeln, die halt intern, da wird dann halt irgendwie, die verhängen dann halt auch Strafen innerhalb der diese Anlage, ne? Also da schreibst halt einen Vertrag, ja, wenn du dein Apartment kaufst.
Stand im Kleingedruckten.
Wo es im Kleingedruckten steht, was du halt dann irgendwie an Fees zahlen wirst und so, ne?
Du, meine Assoziation war Raumschiff. Wir bauen jetzt ein Raumschiff, aber
das ist genau das, was die tun. Also die haben jetzt da so Regeln, dass wenn die neue Gebäude bauen in Dubai, in bestimmten Zonen halt, wenn die halt mehr als ein Stockwerke haben, dann müssen die fußläufig klimatisiert mit den Nachbargebäuden verbunden sein. Meistens kommt dann noch eine Mall hin, die Gebäude verbindet oder die Gebäudekomplexe verbindet.
Und eine S-Bahn.
Die haben sie schon. Also sie haben eine Metro, die jetzt, naja, die ist ein bisschen hinter Plan, aber gibt's immerhin. Und jetzt bauen sie The Loop, was ein knapp 100 Kilometer Ring ist, der alle wesentlichen Viertel verbindet.
Wieso, mit Vakuum-Tube?
Nee, das ist ein Jogging, Fahrradfahren, Spazieren,
oh,
Spielplätze und Grünanlage. Also als großer Ring. Du kannst halt also 100 Kilometer, 97 Kilometer, glaube ich, sind so mit dem Fahrrad im Kreis fahren, wenn du willst. Und du kannst halt, also sie hoffen, dass sie damit halt ihren Verkehr, weil der Verkehr ist wirklich ihr Hauptproblem. Also sie haben halt Autoverkehr, der ist nicht mal irgendjemand aus der Regierung beschreibt den wohlwollend als okay. Ja, das ist wirklich ein Problem. So, also die du kannst in dieser Stadt ohne Auto nichts machen.
Ja.
So, und alles ist immer eine halbe Stunde Autofahrt. So, und
das erzählt man sich ja auch von Berlin. Also nicht, dass du ohne Auto nicht kannst, aber wenn du in Berlin mit dem Auto von A nach B fährst, bist du immer 45 Minuten unterwegs.
Das ist so stimmt, ein
Trope irgendwie. Ja, ich muss dir mal von der Dokumentation erzählen, die ich vor einer Weile gesehen habe, die mich seitdem beschäftigt. Da ging es um ein Hochhaus in China. Und die haben sich ähnliche Gedanken gemacht, wie, was können wir da alles integrieren, ja, damit du am besten nie das Haus verlassen musst. Mhm. So, und die haben dann so Konzepte gehabt, wie, da gibt es ein Fitnessstudio, es gibt irgendwie ein Schwimmbad in dem Haus, es gibt Einkauf, es gibt mehrere Restaurants, Fahrstühle natürlich. Und unten haben sie dann so ein Postsystem gehabt, das fand ich sehr interessant. Und zwar haben sie so einen Raum mit irgendwie Schließfächern und die sind aber nicht zugeordnet. So, jetzt kommt der Postbote und tut da was rein und trägt dann in den Computer ein, Fach 15 ist was für Bewohner so und so. Und bei dem bimmelt dann das Handy und dann läuft er halt runter und holt sich das aus dem Schließfach und dann ist es wieder frei.
Mhm.
Ja, so. Und dadurch verhindern sie diese Tragedy of the Commons, dass irgendwie gemeinschaftlich genutztes Zeug einfach vergammelt. Weil es ist, jeder Teil davon ist halt deiner und du brauchst ihn halt, ne? So. Und die Schließfächer sind groß genug, dass auch die Restaurants aus dem Ding da reinliefern. Also wenn du irgendwie Sushi willst, musst du nicht zum Restaurant laufen, sondern kannst auch sagen, einmal Sushi und dann packen die das in deine Box und dann bimmelt dein Handy und dann fährst du mit dem Fahrstuhl runter in irgendwie, brauchst nicht mal richtige Schuhe, ja, sondern irgendwie
Laden. Bist sozusagen im Haus,
genau, ja. Genau, du bist im Haus, holst dir das raus und fertig so. Und dann, also du gehst halt nur noch raus, wenn du woanders arbeiten musst. Im Wesentlichen. Alle anderen Sachen sind, es gibt auch einen Zahnarzt und so. Ja? So, und dann dachte ich mir so, weißt du, wenn ich sowas denke und wenn ich dich jetzt von hier der Line erzähle, dann denke ich mir so, wieso machen wir das eigentlich nicht? Na, wieso denkt bei uns keiner in diesen Kategorien? Ich meine, wir werden ja dieselben Probleme auch haben. Vielleicht ein bisschen später, weil wir hier klimatisiert irgendwie.
Also interessanterweise sehen die uns als Vorbild.
Was? Wegen unserer Stadtplanung.
Zum Thema Walkable City. Na, ist tatsächlich so, dass also was die da tun mit diesen Vierteln, die halt dann quasi mit Malls verbunden sind, ist halt die Idee der Walkable City auf deren Klimaverhältnisse umgesetzt. Und du hast jetzt schon da halt so in den neueren Vierteln hast du halt so Malls, in denen es halt Joggingpfade gibt und Fitnessstudios, die in der Mall nicht als so ein Laden drin sind, sondern so in so einem Platz in der Mall so ein bisschen tiefer gelegt. Und machst du da so Grünanlagen und Springbrunnen und so. Und die Leute, also für die Leute ist es halt wirklich so von der Außenwelt abgekapselter Lebensraum. Und für den Winter gibt's dann halt dieselben Pfade oben nochmal auf dem Dach, wo du zwischen den Häusern laufen kannst. Also wenn es halt oder nachts, wenn es halt irgendwie nicht so heiß ist.
Ja.
Und wenn es halt zu heiß ist, dann bleibst du halt unten in der klimatisierten Zone so. Und das ist halt so ein, also wir dachten ja mal, okay, da muss man also große Glaskuppeln bauen und so, ne? Und die machen das halt einfach mit Malls. Also die verbinden halt einfach alles mit Malls. So ist halt irgendwie so, wird halt irgendwie und wie gesagt, in diesem Loop, ich bin gespannt, ob und wann sie den fertig bauen, aber die machen dann auch so Quatsch, dass sie dann halt sagen, so, ja, und dann bauen wir Energie-Harvesting in den Joggingpfad ein. Also das sozusagen quasi das, also gut, das ganze Ding wird halt mit Solarzellen zugepflastert.
Aber ist doch egal, ja, lass dir das doch.
Ja, genau. Eben, ist doch egal, lass sie doch machen, so, ja. Ja, also das ist halt so ein Ding, was mir halt hier fehlt, ist halt so dieser Spaß am mal so Sachen einfach mal machen, so, ne.
Ich finde auch, das ist so einer der wenigen Bereiche, wo Sci-Fi ein bisschen irgendwie zu faul war. Ja, also wir haben dieses Konzept von so irgendwie Megacities haben wir häufiger. Also Cyberpunk ist auch so ein Genre, wo es Mega-Buildings gibt, wo dann Läden drin sind und so. Das ist also keine neue Idee, aber so wie man dann in dem Gebäude vorankommt, das ist eine Sache, wo einfach niemand wirklich irgendwie Konzepte sich überlegt hat. Da gibt's dann halt einen Fahrstuhl. In einem Videospiel bist du halt der Einzige, der den benutzen muss. Deswegen ist der immer frei, ne, so.
Mhm.
Aber, und in der Enterprise gibt's den Turbolift, ne. Das ist ja ein ähnliches Problem. Du hast irgendwie Decks und musst halt hin und her. Ja, und da gibt's nie, der Fahrstuhl ist jetzt voll. Also die sagen Fahrstuhl und dann kommt der Fahrstuhl.
Also in der Realität ist da halt so, also dann, ich war halt also in ein paar so richtig großen Häusern da. Also die sind auch wirklich sehr hoch. Die haben dann wirklich 90 Stockwerke, 100 Stockwerke oder so.
Ja, dieses chinesische Ding auch.
So, und da haben die dann halt so unterschiedliche Kategorien von Lifts drinne. Also es gibt dann zum Beispiel, wenn du weiter nach oben musst, gibt's einen Lift, der fährt dann nur bis zur Umsteigeetage. Also weil es gibt halt irgendwie ein Limit.
Das ist üblich übrigens, das haben die Amis auch. Also in Amerika ist es so, du kommst in so einen Wolkenkratzer unten rein und dann gibt's irgendwie einen Lift für Stockwerk 1 bis 20, so eins für 20 bis 40. Und es gibt auch so welche, wo dann gibt's halt einen, der fährt immer nur bis zu einem bestimmten Stock.
Genau, und da musst
du. Und da nimmst du halt den nächsten irgendwie für die feinen. Also ist sowas wie die X-Busse in Berlin. Ne? Es gibt halt so die Metrobusse, die fahren häufig, und es gibt die X-Busse, die fahren irgendwie immer in jede dritte Station halten die dann.
Und einer der Gründe dafür ist wohl halt auch, dass es halt irgendwie so mit der, die Pneumatik von so langen Liftschächten ist wohl ein Problem. Das heißt also, du kannst halt, naja, du kannst halt irgendwie diese Röhren, da entstehen dann halt irgendwie so Druckprobleme und Schornsteineffekte und so.
Deswegen hast du mehrere
deswegen
in einem Schacht, ne?
Deswegen, also die eine, aber zum anderen hast du dann halt eben diese Umsteigeetagen, damit du dann halt quasi die Schächte, die von da losgehen, noch weiter nach oben sind dann halt sozusagen pneumatisch getrennt.
Ja, also es ist nicht so, dass überhaupt keine relevante Forschung in Deutschland stattfindet. Ja, also ich habe neulich auch so ein Video gesehen, da ging es um einen Fahrstuhl, der eben nicht nur hoch und runter, sondern auch zur Seite
fahren kann. Den Vertical Lift, ja.
Mhm. Genau, und sowas brauchst du natürlich auch, wenn du sowas
hast. Ja, Horizontal Lift, ja.
Also eigentlich willst du sowas haben wie der Turbolift in der Enterprise. Da sagst du halt, da will ich hin und dann macht der blüpp und dann bist du halt da. Ne, so will man das eigentlich haben. Aber die Forschung müsste halt jemand machen. Und du müsstest vor allem, brauchst du wahrscheinlich viel mehr einfach Verbindungsraum, um diesen Transport ermöglichen zu können, als man so denkt.
Thyssen hat doch sogar eine Testanlage von dem Ding laufen. Die haben noch.
Ja, aber da passen ja auch nur N-Leute rein. Und je länger der Weg ist, den so ein Teil zurücklegt, desto entweder brauchst du dann so gondelbahnmäßig halt ganz viele Gefährte. Und dann brauchst du irgendwie Kollisions- und Ausweichstrategien und so. Also das ist ein komplexes Problem einfach.
Ja, klar. Aber das ist halt
aber es wäre schon geil, wenn es irgendwie so ein Konzept gäbe, dass du einfach vor der Tür sozusagen Fahrstuhl hast. So wie man jetzt zur S-Bahn läuft, läufst du halt zum Fahrstuhl. Mhm. Ja. Und der bringt dich dann halt ins Haus 15, Stock 83.
So Rohrpost.
Ja, genau.
Aber kann er doch, ein funktionsfähiges System
muss man halt irgendwie. Naja, es muss halt jemand mal bauen, ne? Ja. So, aber diese Idee, dass wir anfangen, unsere Gebäude so zu bauen, dass sie weniger Außeninteraktionen brauchen, das ist irgendwie eine Sache, die ist hier noch nicht angekommen, ist mein Eindruck.
Also bei modernen Neubauten jetzt hier zum Teil schon. Also, dass die halt irgendwie mehr self-contained sind und irgendwie.
Bei uns gilt es doch als Nachteil, wenn du unten ein Restaurant drin hast oder einen Supermarkt, weil du dann irgendwie Fußverkehr hast und dann sind da Leute vor deiner Haustür und
so. Nee, gut, okay, nee, sowas im Sinne von self-contained, so für, also ist ehrlich gesagt auch erst ab einer bestimmten Gebäudegröße, die du in den meisten deutschen Städten gar nicht realisiert bekommst, ja, wegen Traufhöhe irgendwie sinnvoll.
Ja, aber warte mal, bis wir die Mega-Buildings kriegen und die werden wir kriegen müssen, wenn wir nicht genug Häuser bauen. Irgendwann platzt es halt, du willst ja hier keinen Bürgerkrieg haben. Wir haben einfach zu wenig Housing. Irgendwann wird jemand kommen und sagen, okay, pass auf, wir bauen jetzt hier mal ein etwas höheres Haus.
Die Traufhöhe wird von den Immobilienbesitzern in Berlin mit irgendwie Waffengewalt verteidigt werden.
Naja, aber das sind in beide Richtungen gibt es dann Waffen.
Bin ich mir sicher, irgendwie, also wenn die Traufhöhe in Berlin fällt, so, dann.
Muss ja nicht für die ganze Stadt sein.
Ja.
Okay. Es gibt halt eine Ausnahme. Von mir aus auf dem Tempelhofer Feld, das wird ja eh gerade umkämpft, was man da machen soll.
Nee, ich meine, es gibt ja schon eine Ausnahme am Potsdamer Platz.
Stimmt, ja, genau.
Potsdamer Platz hat keine Traufhöhe.
Da brauchst du dann einfach ein fettes Megabuilding hin.
Der Zoo hat auch keine Ausnahme. Also im Umkreis um Bahnhof Zoo und Umkreis um Potsdamer Platz.
Stimmt, da haben sie auch ein relativ hohes Hotel hingebaut, ja.
Und jetzt noch Alexanderplatz wird das.
Aber das ist alles noch weit entfernt von so den Mega-Building-Visionen aus irgendwie.
Ja, also meine.
Aber da geht noch was.
Da geht auf jeden Fall noch was. Also.
Ja.
Aber das ist halt, also ich glaube, dass halt irgendwie die Art und Weise, wie wir uns mit Architektur auseinandersetzen.
Die muss sich nochmal grundlegend ändern.
Ja, also ich meine auch da, ne. Also die ist halt so, was die da zum Teil bauen, ist halt irgendwie auch so völlig hanebüchener Quatsch. Also wo du denkst so, wie weit habt ihr jetzt hier eigentlich gedacht, so, ne? Und irgendwie, und dann reißen sie es aber auch wieder weg. Also wirklich so, dann steht's halt 10 Jahre und sagen, ja, war scheiße, reiß mal wieder ab.
Na, ich finde ja richtig beunruhigend, also das kommt jetzt auch aus Land an, aber gerade so in Amerika und bei uns teilweise auch findest du so Bauruinen, die halt halb gebaut wurden, die aber nie fertig wurden. Und du siehst eigentlich schon, hätte ich das gebaut, eher nicht, so. Und dann ist das halt Kapitalismus, so, dann ist in der Mitte halt das Geld alle. Und dann
oder die Baugenehmigung steht das halt rum. Kam nicht, oder was
auch immer. Ja, also gut, das ist ja eher untypisch für Deutschland, dass jemand ohne Baugenehmigung baut, wenn es nicht gerade irgendwie ein Flüssiggrasterminal ist.
Das ist gut, ich meine, aber also in Spanien zum Beispiel ist es halt der
häufigste Grund
für genau. Bauruinen. So. Ich war zwischendurch noch in London, und also letztes Jahr, und da ist halt richtig hart, ne? Also da ist halt irgendwie so, also die Stadt zerbröselt denen da. Also es ist halt so, dass irgendwie da fließt teilweise wirklich einfach die Scheiße über die Straße, weil halt irgendwie so die Kanalisation komplett im Eimer ist und niemand da ist, um sie zu fixen.
Du musst auch überlegen, wann die gebaut wurde und für wie viele Einwohner. Also das ist ein Wunder, auch die Tube, das U-Bahn-System in London, ist ein Wunder, wie viel die das skaliert gekriegt haben.
Also mit der Tube, ne? Also die sagen in der Tube ja immer, gibt's ja so eine Ansage, so eine automatisierte, generierte Ansage, die sagt so, ja, und hier an der und der Station haben wir gerade ein Problem, deswegen musst du, wenn du da und dahin willst, da und da lang fahren, ne? Und es ist mir einmal passiert, dass diese automatisierte Ansage so viele Exceptions enthielt. Mit hier ist ein Brand und da irgendwie musst du umsteigen, um dahin zu kommen. Und diese Line ist gerade geschlossen, dass die nicht in den Zeitraum zwischen zwei Stationen passte.
Oh no.
Die hat es nicht geschafft zu loopen, sondern die wurde abgebrochen, weil dann war so jetzt hier die Paddington Station. So.
Wow.
Ja.
Naja, aber es ist ja nicht nur in London, das haben wir eigentlich überall gerade, das Gefühl, dass um uns rum alles vor sich hin bröselt. Ja, die Bahn und Boeing haben wir schon gehabt, aber auch so Zukunftsdinger scheinen gerade der Reihe nach wegzuplatzen. Also mein Eindruck ist, die selbstfahrenden Autos haben sich gerade in Luft aufgelöst, oder?
Ich glaube, die sind gerade eher in dem, wenn wir jetzt mal so Gartner Hype Cycle nehmen, irgendwie so in diesem,
wie heißt das? Tal des Elends.
Tal des Elends, genau. Also.
Du glaubst, die kommen da nochmal raus?
Ja, also ich meine so, also da ist ja immer so, wenn man sich anguckt, wer hat die besten Chancen, selbstfahrende Autos zu bauen, dann ist die überraschende Antwort halt Daimler, weil die schon so lange so konservativ daran rumforschen. Also die haben ja schon vor 20 Jahren eine selbstfahrende S-Klasse gehabt.
Na, die nennen es aber halt immer irgendwie Assistenzsystem. Die nennen es halt
irgendwie automatisches Fahrsystem Level 3, Assistenz, bla, also völlig understated halt so, ne? Und die sind aber de facto am weitesten, was zugelassene Assistenzsysteme gibt, die halt irgendwie so. Und wenn man so guckt, was die so machen und wie weit die so sind und so, und vor allen Dingen, dass die halt sagen so, naja, wir haben halt einen echten Grund, weil die Leute, die unsere Autos kaufen, sind alle schon ein bisschen älter. Die werden tendenziell auch immer ein bisschen älter.
Und sehen auch schlechter.
Und sehen halt auch schlechter und haben nicht mehr so eine gute Reaktionszeit. Aber die wollen halt gerne unsere teuren Autos fahren, weil das ist Teil ihrer dessen, was sie wollen. Und deswegen bauen wir halt Assistenzsysteme da ein, die halt dafür sorgen, dass die auch noch mit 90, wenn sie im Zweifel eigentlich objektiv nicht mehr Auto fahren können, noch Auto fahren. So, ne, weil das Auto dann halt für sie fährt. Und die wissen halt ziemlich genau, wie ihre Demografie aussieht. Und deswegen, also wenn man sich so anguckt, so wer kriegt's im Zweifel hin? Das wird nicht Tesla sein, sondern das wird Daimler sein, weil die halt sagen, uns doch egal, wenn in so einer S-Klasse nochmal für 5.000 Euro mehr Sensoren stecken. Das ist völlig Ralle. Ich meine,
die Anzahl der Sensoren war, glaube ich, nicht das Problem, oder?
Natürlich.
Ernsthaft?
Ja. Deswegen ist Tesla so schlecht bei automatischem Fahren, weil die gesagt haben, wir machen es mit Kamera only. In so einer S-Klasse oder in so einem Porsche hast du halt einfach endlos viel LiDAR, Radar, Ultraschall, nochmal zwei Stereokameras drüber. Ich glaube, in so einer aktuellen S-Klasse mit allem drum und dran hast du 14 Kameras, 6 LiDARs, zweistellige Anzahl Ultraschallsensoren, 4 Radars. Also es ist halt wirklich endlos.
Es ist
halt
wie so ein Flugzeug.
Genau, und du siehst sie halt nicht. Ne? Sie sind halt so integriert, dass du sie halt in der Karre nicht siehst. Weil die halt sagen, so, ey, wisst ihr, irgendwie, die Leute zahlen 5.000 Euro dafür, dass wir ihnen das Kamelhaarleder irgendwie mit einem roten Stich genäht haben. Da können wir auch noch 5.000 Euro mehr für irgendwie die Sensoren ausgeben. Und das ist der einzige Ansatz, wie es halt irgendwie zum Laufen zu kriegen wird. Man wird automatisches Fahren nicht for cheap mit irgendwie wir sparen an den Sensoren oder am Compute zum Laufen bekommen, sondern nur mit Access-Sensorik und massiv viel Access-Sensorik. Naja,
am Compute spart ja auch keiner, ist mein Eindruck. Die haben alle irgendwelche fetten Nvidia-Scheißlinge.
Nein, die sparen wie blöde. Ich meine, wenn du dir so einen Standard-Massen-Autoproduzenten anguckst.
Ich rede jetzt nicht von VW, sondern von Waymo.
Naja,
die mit diesen Taxen, selbstfahrende Taxen, wo gerade eine gesichtet wurde, die auf der falschen Fahrbahnseite fuhr. Ja. Und du denkst, sag mal, also die eine Anforderung, bei der ich gedacht hätte, das haben die inzwischen raus, so nicht mal das.
Wahrscheinlich hat jemand das GPS gespooft.
Nee, nix GPS. Das war so eine Straße in Amerika, so ist es nicht so gut genormt wie bei uns. Man, das ist halt subtil anders. Da gibt's also Straßen, die haben irgendwie eine durchgehende weiße Linie zwischen den beiden rechten Spuren und dann gibt's eine doppelte gelbe Linie in der Mitte und auf der anderen Seite nochmal eine durchgezogene weiße Linie. Ne?
Das heißt, wenn die doppelte weiße Linie rechts von dir ist, ist irgendwas falsch.
Genau, also die doppelte Linie sollte nicht rechts von dir sein. Und dieses Auto hat halt die, aber das gibt's halt, warte mal, gibt's auch so, dass die mal, ich glaube nicht, dass du die am rechten Rand haben kannst. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber jedenfalls, also die
Beschreibung. Doch, gibt es bei Autobahnabfahrten, bei Highway-Abfahrten gibt es das.
Das kann sein, ja, scheiße. Mhm. Natürlich. Also ich meine, ja, also das Auto hat halt an der falschen Linie sich entlang gehangelt. Ja, so, das ist halt scheiße. Ne? So, aber so dieses Gefühl, dass irgendwie die ganzen Hype-Versprechen jetzt so eigentlich alle geplatzt sind der Reihe nach, das bis auf bei KI, da sind sie noch am Platzen. Da sind wir jetzt noch beim Aufstieg. Ja, da habe ich hier so eine Meldung notiert, da ging es um eine Voice-Actor-Frau, die hat halt getweetet, so, ja, sie hat gerade eine Absage von der BBC gekriegt. Die brauchen sie nicht mehr, Begründung, sie haben irgendwie Erlaubnis bekommen, eine KI zu benutzen. Das ist natürlich schon scheiße, ne? So. Tja.
Und was macht die jetzt?
Naja, was soll sie machen? Irgendwie sich woanders bewerben. Aber die sehen sozusagen die Schrift an der Wand, ne? So, die wissen, das läuft nicht mehr lange. Und jetzt wird's ein paar irgendwie normale Actors geben, die jetzt ihre Persönlichkeitsrechte an die KI-Industrie verkaufen der Reihe nach. Da gab's schon die ersten. Ich glaube, das wird's einfach sein. Und dann werden wir immer dieselben Leute sehen, weil die haben halt irgendwie, ist halt draus lizenziert.
Das heißt, es wird dann einfach keine neuen Actors mehr geben.
Naja, mit ganz Actors weiß ich nicht, aber bei Voice Actors bin ich mir ziemlich sicher. Bei denen, die bisher sind so die KI irgendwie oder die Alterungs- oder Verjüngungsdinger sind noch nicht so wirklich überzeugend, fand ich.
Naja, gut, ich meine, wenn
du. Aber das ist wahrscheinlich eine Frage der Zeit auch.
Naja, ich weiß nicht, wie was für dieses Harrison Ford Movie irgendwie.
Das war doch furchtbar. Und bei Indiana Jones, dem neuesten, haben sie ihn versucht, irgendwie 40 Jahre jünger zu machen und das sah
nicht gut aus.
Sah aus wie
gehauen. Ich habe nur irgendwie.
Ich habe auch nur einen
Trailer gelesen, ich habe es nicht geguckt. Nichts.
Aber gut, vielleicht bin ich da irgendwie zu anspruchsvoll, keine Ahnung. Weil ich zu viele Videospiele gespielt habe.
Ja, kann gut sein.
Naja, und dann haben wir noch den Trend, dass immer mehr Versprechen sich einfach als Scam herausstellen. Ja, gerade so beim KI-Zeug lässt sich gut beobachten, dass da jetzt eine Menge ehemalige Coin-Scammer, so Bitcoin, irgendwie Shitcoins, die sind jetzt halt zu KI gewechselt. Und es hat sich herausgestellt, die haben eine Sache gelernt, sie müssen nicht mal den Firmennamen aussprechen können.
Was?
So, das Niveau irgendwie, das du brauchst, um Leute erfolgreich zu bescheißen, ist so tief. Du musst nicht mal irgendwie so die Fachbegriffe richtig aussprechen können. Das reicht, wenn du irgendwie Heilsversprechen machst.
Ja, aber ich habe so das Gefühl, dass irgendwie so zumindest die Venture-Kapitalisten so langsam doch irgendwie...
Denen geht das Geld aus. Das ist nicht so, dass die vorsichtiger werden. Die haben einfach so viel Kohle verbrannt.
Ja, die...
Ich meine, die sind auch sowas wie Hyperloop reingefallen, wo irgendwie relativ schnell klar war, dass es nie darum ging, ein Fortbewegungssystem zu bauen, sondern das hinauszuzögern, damit die Leute am Ende Teslas kaufen.
Ja, stimmt. Also gut, ich meine, es gibt ja irgendwie bei Venture Capitalisten gibt es ja irgendwie ein sehr breites Spektrum von irgendwie Klugheit so und die dummen Lemminge sind da auch nicht so wenige und davon sind tatsächlich einige wirklich auf die Coinbro-Scammer reingefallen, sowohl, also zweimal, einmal irgendwie bei den Coins und dann jetzt irgendwie bei irgendwie
KI,
was auch immer sie KI nennen. So, ich meine, andererseits muss man sagen, es gibt jetzt tatsächlich eben bedingt durch die Menge an Compute, die jetzt verfügbar wird, durch diesen KI-Hype, gibt's halt schon noch Anwendungen, die halt auch sinnvoll sind und die irgendwie wirklich tatsächlich funktionieren im Machine Learning-Bereich. Ne? Das ist jetzt ja nicht alles.
Nee, Machine Learning ist nicht grundsätzlich scheiße. Ja nicht, aber also diese ganzen Leute, die gerade rumlaufen, ist KI nennen, das ist halt. Aber so dieses Gefühl irgendwie, dass die Hälfte ist Scam und die andere Hälfte funktioniert nicht, das wird schon intensiver in meiner Wahrnehmung. Also so. Und wir erleben halt gerade, haben wir vorhin schon angesprochen, dass die Banken zum Beispiel als Geschäftsmodell einfach sich komplett wegrationalisieren, weil die braucht man einfach nicht mehr, wenn ich mein Geld abhebe und einzahle in den Supermarkt und es gibt ansonsten keine Filialen mehr, wozu habe ich dann noch eine Bank? Könnte auch Lidl einfach mir das Konto geben.
Naja, deswegen. Ja?
Ich habe das neulich im Blog angesprochen, da meinte jemand, ja, ich wohne in Schweden, da ist das schon so. Da ich so, was? Ja, also der Supermarkt hat halt eine Bank. So, ist halt. Die hat dann halt keine Filialen, aber du gehst halt eh zum Supermarkt und dann,
stimmt, ich meine,
wenn du mal Bargeld brauchst.
Eigentlich ist es total logisch, ne? Wenn
so, was soll das auch? Ja, eben.
Die drei großen Handelskonzerne sich einfach eine Bankenlizenz holen, ich meine, die würden die problemlos kriegen.
Und haben sie sogar schon. Es gibt eine Edeka-Bank, die ist nur bisher nicht für Endkunden, sondern für die Edeka-Mitarbeiter. Ja, so. Also es gibt es schon sogar. Das heißt, das steht, glaube ich, ziemlich direkt bevor, dass die Banken alle wechseln. Ist ja jetzt schon so, dass die Kunden alle wegekeln, weil sie gerne sich konzentrieren würden auf irgendwelche Whales.
Ja, ja, nur dass die halt irgendwie keinen Bock haben, sich irgendwie von diesen Banken ausnehmen zu lassen.
Ja, natürlich nicht.
Ja. Tja.
Naja.
Alles ein Scam.
Tja, aber also nicht nur, also es gibt ja so die Art von Scam, dass du Sachen versprichst, von denen du selber weißt, dass du sie nie haben wirst. Aber es gibt halt auch die Art von Scam, dass du Sachen versprichst und dann aber an der Qualität so weit sparst, dass es nicht mehr erreichbar ist. Und das, finde ich, haben wir jetzt auch ein paar Mal beobachten können. Ja,
häufig.
Ja. Und ich denke mir dann immer so, warum bist du überhaupt tätig in so einer Branche, wenn du dann aber nicht irgendwie den Anspruch hast, dass es Hand und Fuß hat am Ende. Ja, wenn du irgendwie so viel, ich meine, die werden nicht freiwillig sparen, da steht wahrscheinlich VC hinter ihnen und atmet ihnen irgendwie den Rücken. Nee?
Nicht unbedingt. Also es ist halt, glaube ich, so, dass eine Menge Zeug gemacht wird von Leuten, denen die Technologie eigentlich egal ist. Und denen der Service eigentlich auch egal ist, die wollen halt einfach wirklich nur Geld verdienen. Und die halt im Wesentlichen ihr Handwerk bei McKinsey gelernt haben. Und bei McKinsey haben sie halt gelernt, dass man halt irgendwie noch das letzte Zehntel Prozent Optimierung rausquetscht, und zwar Optimierung an Profit. Und dann hast du halt irgendwie am Ende halt irgendwie Produkte, die nur so gerade so noch gut genug sind, um irgendwie halbwegs durchzugehen und irgendwie dem Marketingversprechen zumindest auf den ersten Blick nicht so komplett entgegenzustehen. Aber in den meisten Fällen ist halt so, wie wenn du halt irgendwie irgendwas bei Wish orderst und was halt in dem Bild total gut aussieht, aber dann leider ist es halt irgendwie was, nur das 1:10 Scale Model.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube fast, das ist eine Sache, die wir von den Chinesen gelernt haben. Da gab es ja immer so die Story.
Nee, die haben es von uns gelernt und nochmal eins weitergedreht.
Ach. Also ich habe immer nur die Kritik gehört sozusagen von deutschen Firmen, die in China gefertigt haben und die meinten, okay, du gehst dahin, machst irgendwie Qualitätssicherungen und dann einigt man sich irgendwann, okay, das ist jetzt gut genug. Und danach fangen die halt an und sparen wieder und machen es wieder schlechter und dann kriegst du halt tatsächlich, der Kunde kriegt dann was anderes geliefert, als du abgenommen hast. Mhm. Und so komme ich mir halt auch bei irgendwie regulären Firmen inzwischen vor.
Genau, ich meine,
das
ist halt so.
Aber das war auch unsere Taktik, nur halt stärker angewendet, finde ich, meinst du?
Genau, die haben halt einfach nochmal eine Runde weitergedreht, so ist halt so irgendwie, das ist halt.
Ja, also McKinsey finde ich ein gutes Stichwort, weil da kam jetzt neulich so ein Artikel an mir vorbei, dass der, also das ist ja gerade so relativ gut wahrnehmbar, dass die Google-Suche immer schlechter wird. Und der Artikel hat halt.
Der war furchtbar, dieser Artikel.
Der hat erklärt so, oh ja, Gott. Schuld ist jemand von McKinsey, der halt irgendwie, die haben so einen Ingenieur gehabt, der die Suchmaschine gemacht hat, der hat gesagt, nee, das machen wir ja alles nicht, ja, sonst ist der Wert der Suchmaschine
weg. Moment, es ging halt primär, ging es darum, wie stark sind die Suchresultate von den Werbeanzeigen, die in diesem Search Space geschaltet werden, beeinflusst? Das war der wesentliche Parameter. Und dieser Engineer hat halt gesagt, unser Credo ist, wir wollen eine Suchmaschine bauen und wir machen die Werbung darüber.
Und die soll den Leuten helfen und dann können wir Werbung einblenden, um genau. das zu finanzieren.
Genau.
Und die Google-Firma hat aber angefangen zu sagen, nee, pass auf, unser Job ist hier Werbung zu machen. Die Suche ist nachgeschaltet. Das heißt, die Suche macht jetzt Sachen, die Werbung haben will. Und die Werbung wollte natürlich, dass die eingeblendete Werbung nicht aussieht wie eingeblendete Werbung, sondern wie Suchergebnisse.
Und dass halt die Suchergebnisse, die halt irgendwie scammy sind, und die halt irgendwie so generiert sind und so ähnlich sind wie die Werbung, dass die weiter oben landen.
Ja, warum? Weil die von Google Ads Werbung einblenden, die Scammer.
Ja.
Ja. Also, und das war halt auch McKinsey, ne? Das heißt, im Grunde ist es inzwischen so, egal wo du hingreifst, wenn die Branche irgendwie alles kaputt optimiert zulasten der Kunden, dann ist es wahrscheinlich McKinsey.
Genau, ich meine, immerhin haben sie es bei der Bundeswehr auch geschafft.
Ja, da bin ich ja immer wieder dankbar, weil ich finde, das ist irgendwie Humanitarismus und Abrüstung, Frieden schaffen ohne Waffen.
Naja, ich glaube, so langsam kann man sich an den Gedanken gewöhnen, dass wir möglicherweise
doch wieder Waffen brauchen.
Doch eine Bundeswehr in funktionsfähig.
Aber nicht, wenn McKinsey in der Nähe ist.
Nee, gut, McKinsey wird das zuverlässig verhindern, so nur es wäre halt, glaube ich, eher so eine, könnte man möglicherweise drüber nachdenken, ob man vielleicht doch wieder ein funktionierendes Militär brauchen könnte, eventuell so weltlagetechnisch oder so.
Tja.
Der McKinsey mal rausschmeißen muss.
Ja, so was ist noch passiert seit der letzten Sendung, Israel und Gaza.
Ach, wollen wir da wirklich
drüber reden? Wir eigentlich nicht drüber reden, nee, aber eine Sache finde ich doch interessant, nämlich, dass der Westen jetzt anfängt, langsam Bibi-Kritik zu äußern. Das war vorher nicht so, oder? Habe ich das nicht gesehen?
Nee, das war schon vorher so, dass irgendwie Bibi-Kritik geäußert wurde. Das war zwischendurch nicht so. Also tatsächlich, also direkt vor dem Hamas-Angriff gab es schon sehr intensive Bibi-Kritik, auch in den westlichen Medien, also Netanyahu kam da nicht besonders gut weg und direkt dann gab es sogar in den Mainstream-Medien irgendwie tatsächlich so den Hinweis, so, das passt ihm aber gerade gut in den Kram. Da war ich ein bisschen erstaunt, also auch so Guardian und BBC und sogar Spiegel.
Und also der Guardian ist schon länger.
Nee, aber auch Spiegel oder so, ne, also so irgendwie stramme Mainstream-Medien so. Und dann war es eine Zeit lang weg, weil halt irgendwie andere Themen, also beziehungsweise halt irgendwie, ja, sagen der, die Story eine andere war. Und jetzt wird aber die Kritik an Netanyahu in Israel so laut und so eloquent und auch aus seiner eigenen Regierung, dass die deutschen Mainstream-Medien auch angefangen haben, das halt irgendwie ausführlicher zu berichten. Das ist halt das, was passiert ist.
Ich habe ja bei einer Geschäftsreise in Israel so einen Taxifahrer befragt zu Netanyahu, weil ich mal rausfinden wollte, wie findet eigentlich die Bevölkerung den? Und das fand ich ganz interessant. Der meinte also, pass auf, unsere Geburtenrate ist irgendwie 1,2. Das heißt, die Bevölkerung sinkt bis auf die Palästinenser, die sind irgendwie 3 bis 4, also richtig viel mehr. Und die orthodoxen Juden, die haben irgendwie 5, 7, 8. So. Das heißt, wenn du irgendwie gerne an der Regierung bleiben willst, dann wandst du dich halt an diese beiden, entweder die einen oder die anderen ran, denn die können sich nicht leiden, ja. Und Netanyahu hat sich halt die Ultraorthodoxen gekrallt und hat ihnen alles versprochen, was sie haben wollten. Und meinte, die anderen sind zwar gegen Netanyahu, aber die können halt mit der Geburtenrate nicht mithalten und werden also immer weniger eine Rolle spielen als jetzt schon. Das heißt, der Netanyahu wird jetzt hier bleiben. Hat er mir erklärt. Da wird nie wieder eine andere Regierung kommen, weil wo soll die Mehrheit herkommen? Ja. Außer die Palästinenser übernehmen. So, und dann meinte der damals schon, naja, da wird's dann wohl demnächst irgendwie einen Krieg geben irgendwo. So, okay.
Tja.
Also, das ist so viel zum Innenbild einer einzelnen Taxifahrerperson aus Israel. Ja, aber das fand ich also eine neue Erfahrung, dass die westlichen Medien anfangen, an Netanyahu rum zu kritisieren. Und zwar, also es gab's vorher schon, aber das waren dann so taktische, ja, das hätte man jetzt irgendwie geschickter machen können, aber so Fundamentalkritik.
Nee, doch. Also, ja? also der Korruptionsskandal, der war.
Ja, gut, stimmt, okay, der war tatsächlich.
Der war wirklich aber sehr breit berichtet und eigentlich war der schon abgeschrieben. Also es war halt, schon relativ, also war jetzt eher nur eine Phase, wo das halt irgendwie nicht so präsent war.
Aber war halt demokratisch legitimiert, neu gewählt worden mit ordentlichen Gerichten und.
Tja, so ist das halt.
Nun ja. Na gut. Ja, dann wolltest du noch von deiner Bahnfahrt durch Europa berichten.
Ach, richtig, genau. Ja, ich.
Wo wir gerade bei gammelnder Infrastruktur waren.
Da habe ich noch eine Kolumne drüber geschrieben, können wir noch verlinken. Ja, ich hatte irgendwie mehrere Termine quer durch Europa und hatte irgendwie keinen Bock zu fliegen und das Budget gab es gerade ja, sowohl das zeitliche als auch das finanzielle, was ich da bekommen habe, dass ich halt einfach mal Bahn fahren konnte und dachte mir, okay, dann fahre ich doch einfach mal irgendwie so zu allem mit der Bahn. Und dann bin ich von Berlin nach München, nach Innsbruck. Da war ich an der Uni und dann bin ich von Innsbruck weiter nach Zürich und dann bin ich von Zürich nach Paris. Und dann bin ich von Paris nach London und von London nach Amsterdam und von Amsterdam wieder nach Berlin. Und das war eigentlich sehr interessant, weil
hast du einmal alle Zuggesellschaften mitgenommen?
Genau, so nämlich alle, aber so halt schon einen guten Teil. So, ne? Und das war halt, also der Teil war halt schon ganz spannend. Also tatsächlich irgendwie die Berlin-München-Strecke funktioniert ja ganz okay. Also da war die Verspätung so gering, dass ich den Anschluss auch nach Innsbruck tatsächlich geschafft habe, wenn auch knapp. Und dann halt bis Innsbruck passierte nichts weiter. Und dann Innsbruck nach Zürich baut der Zug immer mehr Verspätung auf. Und wie die Ansage sehr diplomatisch formulierte, wegen der Verzögerung eines Zuges aus dem Ausland.
War das die österreichische oder die schweizerische Bahn?
Das war die ÖBB, die mich von Innsbruck nach Zürich gebracht hat. Und ja, aber sie meinen natürlich einen deutschen Bahnzug, der halt irgendwie vorher das Gleis blockiert hat, der halt irgendwie verspätet war. Und wenn das, was da irgendwie echt nett war, irgendwie, dann kam ich halt also Vorteile von Bahnfahren ist halt grandios so. Also man sieht halt viel von der Landschaft. Kommt manchmal auch mit Leuten im Zug ins Gespräch, aber vor allen Dingen kommt man halt mitten in der Stadt an, was halt bedeutet, dass man irgendwie seine Freunde und Bekannte, die in den Städten wohnen, halt einfach mal spontan dazu überreden kann, irgendwie sich zu treffen, so was halt total nett ist. Also habe ich quasi in jeder Stadt gemacht, dass ich da einfach mich mit Leuten verabredet habe, wir haben mich dann entweder am Bahnhof abgeholt oder wir haben uns dann irgendwo in der Stadt getroffen, so was du halt nie machen würdest, wenn du dann mit deinem Flugzeug unterwegs bist, weil die Flughäfen halt meistens irgendwo außerhalb sind, dann brauchst du eine Stunde in die Stadt und so, ne? Und so kommst halt in der Mitte der Stadt an und ist irgendwie nett und irgendwie gehst du was essen und läufst noch ein bisschen, machst einen Spaziergang so und habe ich in Zürich gemacht und dann in Paris war auch super nett, weil irgendwie, da kommt man halt irgendwie in dem einen Bahnhof an und dann habe ich einen Freund getroffen und wir sind zusammen zu dem anderen Bahnhof gelaufen, quer durch die Innenstadt und unterwegs noch einen Kaffee getrunken und mir hat mir noch ein paar Sachen gezeigt in Paris, irgendwie so unter anderem Notre Dame, was ja fast fertig ist und so, die Renovierung. Und dann haben sie es geschafft, irgendwie tatsächlich den Eurocity, also Eurotrain, also den Zug und im Tunnel unten durch, haben sie wirklich das Schlimmste von Flugreisen und Zugreisen in diesem Abflugterminal kombiniert.
Und das ist nochmal ganz anders als der Hauptbahnhof, wo man ja irgendwie naiv annehmen würde, wenn du von Paris nach London fährst, steigst du am Hauptbahnhof halt um. So.
Nee, das ist halt ein separater Bahnhof, ein separater Teil eines Bahnhofs. Und da haben sie dann halt die Sicherheitskontrollen und diese automatischen Passscan-Automaten, die nicht funktionieren. Und irgendwie so, es ist wirklich dann so völlig überfüllte Wartehalle. Es ist wirklich unsäglich schlecht. Die Züge sind dann eigentlich ganz geil. Essen gab es auf dem Hinweg irgendwie von den Franzosen. Das war sehr genießbar. Und es ist halt ziemlich interessant, weil es halt so unwirklich ist. Ne? Also du bist dann wirklich, du fährst in so einen Tunnel und kommst in einem anderen Land raus, was wirklich doll anders ist. So, ne? Also architektonisch und alles so. Ja, und UK ist halt wirklich schon ganz schön im Eimer. So, ne?
Also ist dir aufgefallen, wie lang dieser Eurostar ist? Der ist nämlich irgendwie 400 Meter oder der ist richtig lang. Und der Hintergrund ist, dass sie eine gesetzliche Vorschrift hatten, im Tunnel musst du auf dem Weg, den der Zug im Tunnel steht, einen Ausgang haben. Das heißt, sie haben lieber den Zug sehr lang gemacht, als viele Ausgänge zu bauen. Deswegen ist der so lang, dass der einen normalen Bahnsteig gar nicht halten kann. Deswegen gibt es spezielle Terminals.
Ja gut, und der ist auch sehr beliebt. Also war richtig voll. Also,
Die war also wirklich. Ist ja gar nicht billig eigentlich, die Fahrt, ne? Hatte ich irgendwie, ja.
War nicht teuer. Also war jetzt irgendwie, kann sein, ich habe halt ein bisschen preisorientiert geshoppt und das war jetzt irgendwie nicht mehr, als du irgendwie so, keine Ahnung, Hamburg, München irgendwie bei der Bahn bezahlen würdest. So.
Okay.
War jetzt also nicht teuer. Kann man machen. Also ist okay. Wie gesagt, das einzig Nervige ist, dass man auch 2 Stunden vorher da sein muss in den ganzen Zirkus.
Ja, klar. Wegen
des Sicherheitsbullshit, ja. Nee, ansonsten, nee, kann man machen. Das ist wirklich
Theater. Sicherheitstheater.
Ja, also was halt wirklich beeindruckend war, wie im Eimer halt UK ist, so, ne? Also es ist halt so, wie sehr die sich mit diesem Brexit in den Fuß geschossen haben und es inzwischen auch wissen und merken, ist halt schon ganz schön heftig, so. Und also ich war da halt irgendwie beim Vortrag halten und noch irgendwie ein Business Meeting und noch 2 andere Sachen machen irgendwie und Du hast halt irgendwie selbst in Regierungsgebäuden halt so das Gefühl, so dass dieses typisch britische Problem, dass du halt die Fassade noch erhalten wird und dann machst du die falsche Tür auf und das ist mir wirklich passiert. So in einem, ich sag jetzt mal nicht in welchem Ministerium, aber du hast halt eine Tür auf und so Mahagoni mit irgendwie Messingknauf und so und dann ist dahinter halt so ein
Müllhalde.
Naja, da war halt so ein Treppenhaus und es war halt mit so zwei so quer genagelten Brettern versperrt. Mit so, also weißt du, so Schalungs...
Condemned, do not enter.
So Schalungsbretter und dann so ein Schild so, ja, dieses Treppenhaus ist leider irgendwie gerade wegen Reparatur geschlossen und dieses Schild hing da so, sagen so seit 1978 ungefähr.
Oh Mann.
So, also völlig krass.
Und dann hatte das kenne ich sonst nur aus Hotels, weißt du, wenn du irgendwie so, du bist in der Lounge. Hör auf
mit diesem Hotel, ey. Also ich dachte mir, okay, ich hatte ein bisschen Budget irgendwie, weil irgendwie Vorträge halten und so irgendwie und da, was ich denen überhelfen konnte an Reisekosten und habe mir halt ein Hotel in Kensington gemietet, was halt irgendwie ein halbwegs okay guter Stadtteil von London ist, der auch irgendwie gut gelegen ist und so. Und das sind halt alles so schicke, weiße, dreistöckige Häuser, so also fast so ein bisschen villenartig so. Und viele davon sind halt Hotels. Und vorne sieht das Hotel auch super aus, halt so total weiß und irgendwie neu gemacht und so. Und dann unten der Empfang war, fing ja schon ein bisschen enger zu werden so. Und dann haben sie mir einen Schlüssel gegeben und dann, ja, jetzt zeig ich Ihnen das Hotel. Und dann ging es dann so durch so eine Tür und dann fing es dann schon an, so ein bisschen rottiger zu werden. Und dann so eine Treppe hoch, die gerade so breit war wie meine Schultern. Und dann in so eine Ex-Besenkammer, die halt genauso breit war wie das Bett lang, aber wirklich genauso breit. Und dann stand da halt irgendwie so ein Schreibtisch drinne und dann war so ein Fenster zum Hinterhof und der Hinterhof war halt so, sah halt aus wie so eine Charles Dickens Novelle, halt also so unverputzte Ziegelwände, so wie so völlig krass. Und dann der Stuhl unter dem Schreibtisch musste komplett reingeschoben sein, damit die Tür zum Bad aufging gegenüber. Das Fenster war halt so zugig, dass ich mit Mütze schlafen musste, um nicht krank zu werden. Und als Bonus war die Wand zum Nachbardings so dünn, dass ich an den Ausscheidungsprozessen des Nachbarn akustisch direkt teilnehmen konnte.
Also mit anderen Worten, geräumiges Atelier.
Genau, da habe ich dann nächsten Morgen doch irgendwie etwas bitterlich beschwert, so, und dann wollten sie mich erst damit abspeisen, ja, also der Nachbar zieht ja irgendwie geradeaus, also es wird dann nächste Nacht nicht so laut werden. So, ich dachte so, nee, ey, komm, jetzt gib dir mal mein Geld wieder, gib mir ein Upgrade, dann haben sie mir ein Upgrade gegeben. Interessant fand ich dann halt so, dass irgendwie so durch diese Institutionen in UK, viele von denen werden halt inzwischen zusammengehalten von den Eliten aus den Ex-Kolonien. Da hast du halt viele indischstämmige, pakistanischstämmige Leute, die halt irgendwie quasi dann noch so die Bewegungen der Regierung machen, so, also bis hin zum Premierminister halt so, ne, und die dann halt so in diesen Ruinen des Imperiums rumspuken, weil was in London halt so auffällt, ist, dass da, also es gibt ja keinen Platz in London, ne, also du hast halt irgendwie Wohnungen, alles super knapp und so, und dann hast du diese riesigen Regierungsgebäude, die dafür gebaut wurden, so ein ganzes Empire zu verwalten und die weitgehend leer stehen. Na, da ist niemand. So, da hast du ganze Flure, die sind abgesperrt, da ist niemand. Die werden auch nicht mehr renoviert, außer die Fenster und die Fassade. Und dann hast du da halt dann da so irgendwie so ein Hausmeister, häufig so ein Sikh mit Turban, der dann da halt noch so den Flur davor irgendwie so wienert. Und aber du siehst halt irgendwie dahinter geht's halt nicht mehr weiter. Ist halt so nicht mehr fertig gerendert, so, ne?
Schon heftig. Also interessanterweise, das war jetzt auch wieder ein Taxifahrergespräch, ist das im Land, auf dem Land genauso in England. Also,
oh ja.
Die haben auch überhaupt keine Neubauten. Mhm. Und zwar, weil die schon eine Wohnung haben, dagegen sind, dass da noch mehr gebaut wird. Obwohl es ihre eigenen Kinder sind, die jetzt keine Wohnung finden. Mhm. Ja? Und das heißt, die wohnen alle bei den Eltern, bis sie 50 sind und übernehmen das Haus, wenn die Eltern sterben, nach dem Motto. Ja? Und wenn du irgendwie zu viele Kinder hast, dann geht's halt nicht.
Pech gehabt, ja.
Hättest halt nicht machen und so. Und obwohl eigentlich durchaus noch Platz gewesen wäre, aber die wollen halt nicht so, weil dann wird ja unser Haus weniger wert, wenn jetzt hier noch was anderes gebaut wird. Mhm. Also das ist komplett selbst verursacht. Ja, in London könnte man ja noch annehmen, naja, also so viele Menschen, da gibt's halt irgendwann keinen Platz mehr. Nee, das ist ohne Not selbst zugefügt. Und ja, ich habe noch eine Anekdote aus England, da bin ich mal nach Cardiff gefahren, das ist in Wales, mit einem englischen Zug, weil ich mal sehen wollte, wie da so die Regionalzüge sind. Und dann stand ich also vor dieser Zugtür. Der Zug fährt in den Bahnhof ein. Und ich finde den Knauf nicht, um die Tür zu öffnen. So, da kein Knopf oder so. Und dann kommt hinter mir so eine Frau, meint so, geh mal weg, schob das Fenster runter, griff durch das Fenster raus und bediente den Knauf außen. Und ich stand da, wie, was passiert hier gerade? Weißt du so? Ja, das ist hier noch ein etwas älterer Zug, so. Sollte mal ersetzt werden, aber das hat eine deutsche Gesellschaft gekauft und die investiert ja nicht. So. Und ich stand da so, was passiert hier gerade? Also super, ja, super geil. So ein Fenster, so richtig Schiebefenster, auch ohne Automatismus, sondern einfach so, fasst du halt an und die Reibung zieht's nach oben und unten. Also echt krass. Infrastruktur vergammelt, aber da sind wir auch dabei. Ja, wobei übrigens die Bahn in Deutschland, muss ich dann doch mal eine Lanze brechen, habe ich in letzter Zeit nur gute Erfahrungen gemacht. Also in Berlin, die S-Bahn ist frisch. Nicht überall, glaube ich, aber so die Linien, die ich fahre, die Ringbahn, da sind super moderne Züge und die Regionalzüge sind auch sehr neu. Und der Effekt ist, wenn du im Zug sitzt, dass das Fahrgeräusch sehr gering ist. Da müsst ihr mal auf achten, wenn ihr mal mit der Bahn unterwegs seid. Neue Züge erkennt man daran, dass die kein Geräusch machen. Kein irgendwie. Früher kannte man noch so Ratter, Ratter, Quietsch, Quietsch.
Ja.
So, neue Züge sind wirklich so leise, dass man eigentlich nicht merkt, dass man fährt. Ja, also kommt natürlich auch auf die Strecke an und so. Und
wie, ja, genau. Ja.
Wie der Fahrer gerade drauf ist. Aber das ist richtig gut geworden im Vergleich. So die Züge, die es gibt. Die Züge, also von der Möblierung sind die Regionalzüge eine Katastrophe, weil das die Landesregierung festlegt und nicht die Bahngesellschaft. Auch von dem, auch der, wie viele Züge fahren und wie lang die sind, legt alles die Landesregierung fest. Das heißt, die Leute, die uns sozusagen das Deutschlandticket gegeben haben, damit wir mehr Regionalbahn fahren, wären auch die gewesen, die dann halt für mehr Regionalzüge hätten sorgen müssen,
ja.
Haben es aber nicht gemacht. Also da ist falsch, an der Stelle auf die Bahn zu kloppen. Das ist tatsächlich die Landesregierung. Aber also ich fahre immer noch begeistert mit dem Deutschlandticket rum und gucke mir irgendwelche Sachen an, wo ich sonst nicht vorbeigekommen wäre. Letztes Wochenende war ich in Jüterbock. Das ist so im Süden Berlins, eine Kleinstadt. Und ich kannte die vorher nur, weil ich mal recherchiert habe, wenn man hier mal Braunkohletagebaugebiete besuchen will. Naja, die haben so Bagger, die irgendwie haushoch sind. Mhm. Das ist schon so aus Technik-Nerd-Sicht durchaus mal ein interessantes Ziel. Und dann hatte ich das mal rausgesucht und da stand halt, okay, du musst erst nach Jüterbock fahren und dann nimmst du dein Auto hier und da und ich habe halt kein Auto mehr, dann hat sich das halt geerdet. Aber Jüterbock ist dann auch nie was geworden und da sind wir jetzt halt mal hingefahren, einfach am Wochenende so spontan, weil da, wo wir eigentlich hin wollten, das hat sich irgendwie nicht ergeben. Und zufällig war an genau dem Wochenende dann da ein Stadtfest wegen 850 Jahre irgendwie Jüterbock Stadtrechte. So völlig unerwartet und da gab's dann so einen Marsch, haben sie da so eine Route festgelegt, wo dann irgendwie Eventstände waren, wo man dann irgendwie Sachen erzählte. Richtig schön, ja. Also Berliner, wenn ihr ein Ziel sucht, geht mal nach Jüterbock, ist nett. Da wohnen so 10.000 Leute, ist relativ klein, aber haben eine alte Stadtmauer, Türme.
Okay. Ja, ich war noch in Bletchley Park.
Bist du auch mit der Bahn hin?
Ich bin mit der Bahn hingefahren. Ja, nee, ich fahre in England nicht Auto, wenn ich nicht muss.
Nee, aber es gibt auch Coach. Also es gibt so ein Bussystem in England, was deutlich, also inzwischen gibt's ja auch viele so Langstreckenbusse, aber in England ist mir das zum ersten Mal begegnet.
Ich finde Busfahren schwierig.
Ja, also heute, hätte ich da, glaube ich, auch Probleme, weil einfach zu viele verunfallt sind und weil du denkst, irgendwie der Fahrer wird wahrscheinlich nicht ausgeschlafen sein und so und vielleicht ist der Bus auch nicht so sauber. Aber als ich das mal gemacht habe, da musste ich Richtung Cambridge. Und da konnte man von dem Flughafen in London, der ist ja nicht in London, der ist ja auch aus
einem der Flughäfen,
genau, bei London. Einer der Flughäfen bei London. Von da aus gab es dann halt einen Coach-Service. Und der war richtig schön. Das war so ein Bus, der fuhr da halt irgendwie gemächlich übers Land.
Mhm.
Schöne Aussicht. Der hat auch nicht irgendwie einfach nur Autobahn genommen. Und da gab es Wi-Fi in dem Bus, was ja völlig unerhört war damals. So. Also ich kann nichts Schlechtes sagen über den Busservice in England. Das war gut.
Ja, ich mag Busfahren eigentlich nicht, weil wenn ich einen Zug
habe. Ich mache es auch fast nie, aber das war eine der Ausnahmen.
Wenn ich einen Zug haben kann, nämlich einen Zug. Der Zug war, naja, halt jetzt nicht schlimmer als ein deutscher RE. Der Bahnhof in Bletchley Park war krass runtergekommen.
Konnte man denn deinen Zug von innen aufmachen?
Die Türen.
Oder musste man auch so.
Nee, die Türen gingen automatisch auf sogar. Okay. Das Museum in Bletchley Park, also Bletchley Park ist halt irgendwie da, wo die Briten halt die Enigma geknackt haben. Also ist quasi so ein gewisser Wallfahrtsort, wenn man irgendwie mit Kryptographie zu tun hat. Und
na und auch National Pride für England, ne? Das
genau.
War eine der größten Errungenschaften, die sich auf die Fahne schreiben können.
Ja, da schreibe ich noch mal ein bisschen ausführlicher zu. Irgendwie, vielleicht schaffe ich es sogar noch am Wochenende. das Museum da ist halt irgendwie eigentlich ganz interessant aus zwei Gründen. Also zum einen, weil das Museum an sich ist halt wirklich unsäglich disneyfiziert. Also es ist halt wirklich so ein Museum, wo du denkst, okay, jetzt habt ihr mal so ein Museum, wo wirklich mal so jeden Technik-Nerd, der irgendwie so auch nur in 100 Kilometer Umkreis ist, der wird da vorbeifahren. Was haben sie da aber gemacht? Irgendwie, sie haben es komplett irgendwie so disneyfiziert. Also halt so auf so ein Niveau runtergezogen, wo du denkst, so, also könnte doch an jedem anderen Ort machen, aber warum hier? So, also es ist dann so ganze Baracken, die dann so mit so, naja, so subjektiven Experiences von dieser oder jenen Subgruppe, die mal da war, irgendwie wie deren Zeit in Bletchley Park so war.
Okay.
Gefühlt.
Das heißt überhaupt nichts über Krypto, oder?
Irgendwelche, es gibt so am Rande auch noch so ein bisschen was über Krypto, aber halt mehr so am Rande. Und sie haben halt keine funktionsfähigen Nachbauten da von irgendwie den Maschinen. Sie haben halt irgendwie das System, wie irgendwie die Sachen dekodiert und dechiffriert wurden, halt so nur sehr ansatzweise erläutert. So, und dann halt irgendwie gibt's halt dann so zwei, drei Exponate, die interessant sind, und dann enden die aber irgendwie so in so einem, naja, also so, und das Ganze ist halt total irgendwie für Kinder irgendwie aufbereitet und so. Und
haben sie denn eine Enigma wenigstens oder auch nicht?
Da stehen so zwei, drei Enigmas rum und so. Und
na, immerhin.
Und dann war ich halt irgendwie so, denn aber es ist halt alles aber eher so ein naja, also halt so ein Schulklassenmuseum, weißt du?
Ja,
so,
ja, ja.
Also aber ein schlechtes Schulklassenmuseum. Und dann habe ich dann irgendwann in meiner Verzweiflung da einen von den rumstehenden Leuten gefragt, die da halt mal irgendwie die Sicherheit oder das Besucherservice machten, und sagte, dass ich ja schon ein bisschen enttäuscht bin, irgendwie keine Hardware und irgendwie ziemlich wenig zur Krypto und so, und was, wieso denn und so und weiter. Ah, you're one of those. Und dann meinte er,
wir haben schon auf sie gewartet.
Meinte, pass auf. Dann gehst du raus aus dem Museum und dann biegst du links ab und dann gehst du über den Parkplatz und dann läufst du geradeaus und keep walking, bis du nicht mehr weiterlaufen kannst, und dann siehst du so eine Baracke, die, also außerhalb des Museumsgeländes, so eine Serie von so grauen, bisschen runtergeranzten Baracken, und dann wirst du da so ein kleines Schild sehen, auf dem steht National Museum of Computing. Da willst du hingehen. Dachte, okay. Der Mann sieht aus.
Die Scheune hinter der Scheune ist so ein Kellereingang, und da gehst du dann rein, aber nur am Samstag um 3.
Genau. Dann habe ich das natürlich gemacht. Und das war die beste Entscheidung von dieses Tages. Weil das National Museum of Computing ist halt ein
Fanbetrieb.
Freiwilligen. Okay. Am Leben gehaltenes. Ich glaube, viele von diesen Freiwilligen sind aktuelle oder ehemalige Mitarbeiter vom GCHQ. Museum, das als Aufgabe sich gesetzt hat, also als Mission, jeden jemals in UK gebauten Computer in funktionsfähig da zu haben. In funktionsfähig. Die haben einen Colossus nachgebaut, in voll funktionsfähig. Die haben eine voll funktionsfähige Bombe nachgebaut, also den elektromechanischen Computer. Die haben eine funktionsfähige originale Witch. Ich schreibe da mal
mit Sachen, von denen du noch nie gehört
hast. Genau, also ich schreibe da mal Zeug in meiner Kolumne drüber irgendwie mit Bildern. Ich habe unglaublich viele Bilder. Ich habe den ganzen Rest des Tages da verbracht. Die mussten mich da am Ende so
raustragen,
höflich bitten zu gehen, so, weil
Security.
Die waren auch super nett. Also wenn ihr nicht viel Zeit habt, dann spart euch dieses Bletchley Park Disney Museum, geht direkt zum National Museum of Computing. Da ist der Hammer. Also wirklich so die Leute, die da sind halt auch die Nerds, die das Zeug bauen und am Laufen halten und so. Also ist wirklich toll. Also wirklich so ein richtig tolles Nerdmuseum. Das war ein sehr guter Teil. Dann war ich noch im Imperial War Museum, was einen
tollen. Das sind eher so Bomben und Howitzer oder was?
Na, ist halt ein Museum aller wesentlichen Kriege, in die das United Kingdom mal verwickelt war, bis in die jüngere Zeit.
Das ist immer eine lange Liste, oder?
Mhm. Ein großes Museum. Und das Museum ist nur wirklich ein winziger Teil der Sammlung. Also es ist ein ganzer City-Block quasi.
Mhm.
Da hinten noch die ganzen Hallen, und dann haben die noch diverse Außengelände und so. Das ist quasi nur der aufbereitete Teil des im Zentrum. Was ich daran interessant finde, ist, dass sie so eine Mischung aus so diesem zu erwartenden imperialen Patriotismus und einer relativ differenzierten Sicht auf den jeweiligen Konflikt haben. Das fand ich sehr ungewöhnlich. Also sie haben halt irgendwie so halt schon so, ja, und unsere Helden und so. Aber dann halt aber eben auch so ein, ja, und irgendwie hier, und dieser Konflikt war scheiße deswegen, und wir fingen an deswegen, und hier hat die Diplomatie versagt, und hier haben wir halt irgendwie das Ende dieses Krieges war irgendwie super ungerecht, weil, und so und so viele Zivilisten sind umgekommen und so. Also es war eine erstaunlich interessante Mischung. Also war irgendwie so, war doch durchaus, also ich musste ein bisschen Speedrun machen, weil der eine Termin ein bisschen länger dauerte, irgendwie nur 1,5 Stunden hatte und bin da wirklich so auf Tempo da durch.
Auch so moderne Konflikte, Falklands und so?
Falklands und Neuirland und so und auch die, okay, also für ein britisches Museum okay, gut behandelt. Lohnt tatsächlich. Also es ist halt irgendwie ein interessantes Museum auf jeden Fall. So. Und das ist halt wiederum auch so einer der positiven Aspekte, muss man sagen, von London, ist, dass es halt unglaublich viele Museen gibt und sehr viele davon sind kostenlos. Aber sie entweder von einer Charity betrieben werden oder Foundation oder halt vom Staat und deswegen wenig Kosten. Es gibt aber auch unglaublich viele extrem teure Touristenabzockattraktionen, gerade so im Zentrum, so um.
Gut, das British Museum hat jetzt auch keine Kosten für die Beschaffung der Artefakte.
Immer auf
der Sorry, Schlimm. Da musste ich rauf, jetzt
immer da kann ich den Strand
vorbeilaufen.
Natürlich, ja. Na gut, nee, aber es gibt halt auch jede Menge so, keine Ahnung, so Westminster Abbey kostet halt irgendwie, keine Ahnung, 20 Pfund oder so. Da dachte ich mir auch so, nee, lasst mal, kann ich irgendwie im Internet klicken, so. Also es ist halt so sehr uneinheitlich. Naja, aber ansonsten.
Ja, ich war auch mal im British Museum und wollte den Rosetta Stone sehen. Mhm. Und es ging einfach gar nicht. Da war so eine fette Menschentraube drum, da konntest du nicht mal so irgendwie Handy hochhalten, so hoch du kannst und von oben runter, da hast du irgendwas erkennen können.
Die Mainstream-Museen sind einfach überfüllt. Aber so die Special-Interest-Sachen sind sehr, sehr lohnend. Also wie gesagt, also National Museum of Computing, dringende Empfehlung. Imperial War Museum, wenn man sich dafür so Sachen interessiert, auch sehr, sehr gut, kann man machen. Genau, und auf der Rückfahrt dann, ist dann also, um sozusagen den Bogen noch zu Ende zu machen, bin ich dann halt irgendwann wieder nach Amsterdam, also über Amsterdam zurück nach Berlin. Auch wieder Amsterdam, sehr nett, irgendwie noch ein bisschen Zeit gehabt, irgendwie kommt ja auch mitten in der Stadt an und dann stieg ich in den Zug nach Berlin und dann kam ich nur bis Hengelo, was irgendwie eine...
Nah genug.
Ziemlich kleine...
Aus holländischer Sicht so gut wie in Deutschland.
Genau, also eine ziemlich kleine Stadt an der Grenze und da gab es dann einen Oberleitungsschaden im Raum Hannover und dann fuhr halt einfach mal genau nichts mehr nach Westen und dann war so die Ansage, ja und so, und dieser Zug endet jetzt hier, weil irgendwie, wir haben hier irgendwie wegen eines Problems, haben sie erstmal gesagt. Und dann habe ich in der Deutschen Bahn geklickt, da stand dann irgendwas von Oberleitungsschaden, Raum Hannover und irgendwie, und dann meinten die so, dann ja, den Chef mal gefragt, so was ist, und meinte, ja, fährt heute nichts mehr so, ne? Und dann war so die Ansage so, ja, und die Deutsche Bahn wird Ersatzbusse auf dem Bahnhof Vorplatz irgendwie.
Oh ja,
Deutschland,
geil.
Dachte so, als ich das Wort Ersatzbus und Deutsche Bahn im selben Satz hörte, hatte ich sofort mein Telefon draußen und habe mir erstmal in dem einzigen Hotel im Ort ein Zimmer geklickt, weil ich wusste, das wird heute nichts mehr so. Ne? Und
wie, aber die hätten dich dann bis Berlin gefahren oder was?
Nein, irgendwo über die Grenze und dann viel Glück.
Ja, geil.
Also nach, keine Ahnung wo, Wuppertal oder so, keine Ahnung, was da das
ist. Du, also ich muss dir sagen, mein Blick auf sowas hat sich geändert, seit ich mit dem Deutschlandticket unterwegs bin, ja, weil ich jetzt einfach auch auf Verdacht einfach mal in irgendwelche Städte gefahren bin.
Mhm.
Und eigentlich jedes Mal positiv überrascht war. Also ich kann wirklich keine einzige nennen, wo ich so rückblickend sagen würde, da hätte ich nicht hinfahren sollen. Und ich bin so, also ignoranter Wessi, würde ich mal sagen. Das heißt, so das gesamte irgendwie Gebiet Brandenburg und so kenne ich von der Karte. Aber so die Historie der Städte da ist mir völlig oder weitgehend unbekannt. Ja. Das heißt, du findest eigentlich überall was. Und wenn die Bahn mich irgendwo strandet, dann wäre mein erster Instinkt irgendwie, nein, dann gucke ich mich hier halt um. Ja.
Habe ich in Hengelo probiert.
Gut, also Hengelo gibt es
jetzt. Hengelo ist im Zweiten Weltkrieg so gründlich kaputt gemacht worden. Und danach haben sie den Rest noch abgerissen. Da war wirklich nicht so viel zu entdecken.
Aber irgendeine Sehenswürdigkeit gab es doch, erinnere ich mich.
Die hatte aber zu.
Na super. Nee, ich sag das jetzt, weil du Wuppertal sagst, da gibt's
einen. Na, Wuppertal ist okay. Ich meine, Wuppertal kann man, klar, aber meine, problematisch sind halt so die D-Städte im Westen, halt so Duisburg, Dortmund, Düsseldorf und so, die finde ich so ein bisschen schwierig, aber.
Ach, da gibt's auch schöne Sachen zu sehen.
Ja, das stimmt. Man sollte nicht so viele Vorurteile
haben. Nee, aber der Punkt ist vor allem, man muss, glaube ich, wegkommen von diesem, wir planen das jetzt so. Weil die Reisen, wo ich entweder den Plan über den Haufen werfen musste oder wo ich einfach gar keinen hatte und dann einfach mir Sachen angeguckt habe, die waren rückblickend besser.
Wenn ich die Zeit habe, mache ich das ja genauso.
Na klar.
Also wenn ich die Zeit habe, dann so, ich wollte halt nur irgendwann mal wieder nach Berlin.
Naja, ich verstehe das ja, aber
dann ist halt schon
so. In solchen Fällen ist es, glaube ich, besser, wenn man dann einfach sich irgendwie 1-2 Tage da vor Ort irgendwie nimmt und sich umguckt.
Ich meine, früher bin ich halt irgendwie mit der Deutschen Bahn auch irgendwie selber Tag hin und zurück irgendwie so München gefahren oder sowas. Ne?
Traue ich mich gar nicht.
Kann man nicht mehr machen. So muss man Reisen als Reisenplan. Also mehr zusammenfassend kann ich sagen, es war außerhalb des Gebiets der Deutschen Bahn, bis auf die eine Verspätung irgendwie nach Zürich, alles okay. Also selbst in England gab es keine signifikante Verspätung. Die Züge funktionierten und waren sauber, es war also alles überhaupt kein Problem. Und wenn man sich auf diese Art des Reisens einlässt und sagt, okay, das Coole ist, ich kann meine Freunde in den Städten, durch die ich reise, treffen oder mir noch ein Museum angucken oder was auch immer, ist es auf jeden Fall eine sehr coole Art zu reisen und ich werde es auf jeden Fall auch wieder machen. Man muss allerdings sagen, es dauert sehr, sehr lange. Und das ist halt im Vergleich zu Fliegen halt schon ziemlich langsam.
Und vor allem teurer, was ich halt das eigentliche Problem finde. Und
viel, viel teurer, genau. Also ich bin gerade, hatte ich irgendwie, wollte ich auch eine Reise machen, wollte fliegen, wollte mit Zug fahren und habe festgestellt, der einzige Weg ist irgendwie mit dem Nachtzug. Die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahn sind Monate hinaus ausgebucht und sind viermal so teuer wie Fliegen auf derselben Strecke. Und dann war auch nicht genug Zeit. Also hätte einfach nicht die 18 Stunden Zugfahrt wäre einfach nicht drin gewesen, wo es auch 2,5 Stunden Flug hätte sein können. Ne?
Da muss man vielleicht noch dazu erklären, dass die Nachtzüge der Österreichischen Bundesbahn eigentlich Nachtzüge der Deutschen Bahn waren, die verkauft haben, die Vollidioten.
Zum Teil.
Ja gut, die haben auch eigene gehabt, aber so das Zugmaterial, das alte IC-Zugmaterial, was die jetzt irgendwie teuer restauriert und umgebaut haben, das kam ursprünglich
zum Großteil von
der Deutschen Bahn.
Zum Glück, muss man eigentlich sagen, hat die ÖBB es getan, deswegen gibt es halt noch ein Nachtzugsystem in Europa.
Ich finde das auch super geil. Aber du musst halt reserviert haben.
Ewig vorher.
Und ist halt
richtig billig. Teuer. Ja, ist richtig teuer. Und die haben Preise auch gerade wieder erhöht. Also
auf der anderen Seite kommst du halt morgens frisch erholt an. Ja, das ist schon geil.
Hängt davon ab, mit welchem Material du fährst. In einigen von diesen Zügen wäre ich tatsächlich ziemlich krank, weil die Klimaanlage zieht. Dann immer noch mal besser eine Rolle Gafferband mit, um die Schlitze abzukleben.
Ja, also ich bin in meinem Leben, ich glaube, dreimal oder so Nachtzug gefahren. Und wenn du da einen Schlafwagen hast, ist das eine total geile Erfahrung. Ne?
Genau, also wenn der Wagen
okay ist. Du darfst halt keinen Liegewagen haben, das ist so der Anfängerfehler. Dann hast du nämlich einen Sitz und da sagen sie dir, den kannst du ja nach hinten rollen, so nach hinten, vergiss das. Nee. Also es gibt richtige Betten und da bist du halt nicht allein im Apartment, außer du kaufst das ganze Apartment. Aber so für eine Familientour ist das richtig geil und vor allem war es früher so, dass man sein Auto mitnehmen konnte. Ja? Es gab dieses Konzept Autoreisezug. Mhm. Das heißt, du hast als Familie sozusagen im Zug geschlafen und kamst dann morgens in Innsbruck an. Das habe ich mal gemacht und fuhrst dann hinten dein Auto runter und konntest einfach mit dem Auto dann in die Alpen fahren. Ja, das ist scheiße teuer gewesen, aber es war halt der richtige Anfang für einen Urlaub, weil du kommst halt nicht müde an, sondern irgendwie morgens frisch ausgeschlafen, voller Tatendrang.
Ja.
Naja. Ja gut, ich glaube, das war inhaltlich, was wir uns vorgenommen hatten.
Mhm.
Ab jetzt wird's wieder gut.
Das Wetter wird.
Man muss immer, vergiss das Wetter, aber wir müssen irgendwie, am Ende müssen wir immer so ein bisschen Hoffnung machen, glaube ich, ne?
Wieso? Und ich finde, dass das Wetter besser wird, ist schon mal irgendwie ein guter Anfang für Hoffnung, ne?
Ja, da bin ich mir aber nicht sicher.
Und vielleicht haben wir irgendwie.
Also wir haben jetzt schon knapp 30 Grad gehabt im April.
Ja, Wetter wird besser, sag ich doch.
Ja, das heißt, wir werden im Juni irgendwie über 30 haben.
Guck, ich meine,
ist mir zu warm.
Können auch einfach häufiger hier sein, in diesem 16,5 Grad Keller.
Okay, also nächste mehr Sendung versprichst du gerade, ja?
Genau, wenn Fefe zu warm ist, machen wir eine Sendung.
Alles klar.
Ja, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Fahrt mehr Bahn.
Genau, fahrt mehr Bahn. Und
übrigens, eine Sache noch. Ich bin jetzt dazu übergegangen, teilweise tatsächlich Regionalbusse zu nehmen, also so VBB-Linienbusse, nicht irgendwie Regionallangstrecke.
Okay.
Weil du da eben dann die einsame Dorfstraße mitkriegst. Ne?
Mhm.
Also das ist teilweise richtig doll schön. Das dauert natürlich ewig.
Mhm. Ne?
Aber es gibt, habe ich jetzt gerade erst rausgefunden, es gibt auch so eine Art Pseudo-Regionalbus. Den habe ich gesehen von Bad Belzig, war das, glaube ich, nach Wittenberg. Das ist schon eine etwas längere Strecke.
Mhm.
Und der ist immer noch ein Deutschland-Ticket drin.
Ah, okay.
Ja. So, und habe ich jetzt auf meine Liste gemacht, den werde ich mal nehmen. Wittenberg ist, kann ich auch empfehlen, richtig schön. Reformation in Jüterbock steht übrigens auch, hat auch eine wichtige Rolle gespielt in der Reformation, weil da in der Kirche der Tetzel war, der Gegenspieler sozusagen.
Ah, okay.
Und da steht die Tetzeltruhe. Das ist so eine große Truhe, wo der halt die Kohle gesammelt hat, die Leute für die Ablassbriefe gezahlt haben. So, als Ausklang kann ich vielleicht noch eine Story erzählen, die an der Truhe an so einem Schild steht. Ja? Also eines Tages kommt ein Ritter zu Tetzel und möchte gerne einen Ablassbrief kaufen für eine Sünde, die er noch nicht begangen hat. Und Tetzel so, ja, nee, so ist es aber nicht gedacht, ne? Weil die katholische Kirche wollte ja verkünden, dass alle voller Sünde sind und Ablass kaufen müssen, ob sie was gemacht haben oder nicht. Und der Ritter meinte so, nee, das kommt noch. Und Tetzel wollte nicht, bis er den Goldberg sah, den der Ritter also zahlen wollte für den Ablass, meinte, na gut, okay. Ne? So, und dann will er die Truhe mit der Kohle nach Magdeburg zum Bischof bringen und wird auf dem Weg überfallen von dem Ritter. Das fand ich eine schöne Hacker-Geschichte. Ja? Man hat irgendwie die Regeln gesehen und sich gesagt, oh, das kann man hacken. Kann man. In diesem Sinne, fahrt mehr rum, guckt euch irgendwie Dorfkirchen an. Berlin selbst ist ja nicht so alt. Wir haben hier 750 Jahrfeier gehabt vor einer Weile.
Das ist schon noch eine Weile her.
Ja, aber so Größenordnung. Mhm. Und Jüterbock ist irgendwie 850 Jahre Stadtrecht und ist aber erste urkundliche Erwähnung ist irgendwie um 1009 oder so. Also ist schon noch älter. Das sind Juwelen einfach, die man erst sieht, wenn man mal hinfährt.
Also was ich auch immer sehr interessant finde, ist, welche von diesen kleinen Städten, die so manchmal den Besuch lohnen, Hansestädte sind.
Ja.
Ne, weil die Hanse war ja mitnichten nur halt irgendwie so die Ostsee- und Nordseestädte, sondern die Hanse war ja eine Handelsorganisation und die dann halt irgendwie auch sehr, sehr viel weiter reinging. So, und also was mich immer sehr interessiert bei solchen kleineren Städten ist dann halt, wovon haben die eigentlich früher gelebt? Und man kann eigentlich immer so an der Größe der Kirchen sehen,
wie wichtig die waren.
Wie wichtig und wie, also vor allen Dingen, wie viel Geld die Stadt früher hatte.
Ja.
Also die haben halt mit ihren Kirchen geprotzt und mit ihren Rathäusern. Ne? Und
die Kirche in Jüterbock ist besonders, weil die lauter so sakrale Artefakte ausgestellt haben. So alte Altäre, Marienfiguren und so richtig alt. Ja. Also geht da mal hin, wenn ihr euch für sowas interessiert. Ansonsten Tipp Magdeburg. Magdeburg ist auch ein großes Zentrum gewesen und das Magdeburger Recht könnt ihr vorher mal googeln oder ihr lest es halt vor Ort. Ja, also ich empfinde das als so eine Bereicherung, was ich dank des Deutschland-Tickets einfach gesehen habe an Sachen. Und vor allem auch, wenn ihr mal irgendwo hinfahrt und die haben irgendwie so ein Heimat- oder Stadtmuseum, geht da rein. Ja?
Man lernt immer was dabei.
Man lernt was und man kriegt auch eine ganz neues Heimatgefühl, weißt du, so, weil man einfach wie, also ich als Westberliner war immer so, das war so wie so eine Insel, ne? Weil das war halt im Meer der DDR, wo ich nicht hin konnte, oder ich hätte wahrscheinlich schon irgendwie theoretisch, aber praktisch nicht. Und erst jetzt durch dieses Rumfahren kriege ich langsam das Gefühl, eingebettet zu sein in so einer Art irgendwie Heimatland. Nicht nur so die Stadt, okay, sondern.
Interessant.
Okay. Ja, also ich ist wirklich eine Bereicherung. Kann das nur empfehlen. Ne?
Na gut, in diesem Sinne.
Viel Spaß.
Vielen Dank fürs Zuhören und
bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.